Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast. In der heutigen Folge machen wir uns mal wieder auf in die Höhe, aber auch in die Weite, bleiben aber trotzdem am Boden. Wir so und so, aber auch unser Gast ist sehr am Boden geblieben und deswegen sage ich direkt erstmal Hallo Lukas Irmler.
Ja, servus, grüß euch.
Mit dabei ist natürlich auch der Michi.
Servus, servus Lukas.
Lukas, du bist Slackliner. Ist das deine offizielle Berufsbezeichnung oder würdest du dich anders bezeichnen?
Ja, ich glaube, auf meiner Website steht Slackliner und Speaker. Ich glaube, beim Finanzamt bin ich als professioneller Slackliner gemeldet, als Profisportler. Das finde ich eigentlich immer noch am coolsten, dass da wirklich Slackliner steht. Und das ist, glaube ich, schon so im Kern das, wie ich mich selber bezeichnen würde und auch das, woher ich komme. Also das Band und die Balance auf dem Band ist das, was mich zum Profisportler gemacht hat.
Jetzt bist du ja nicht so, ich sage mal, einer von vielen Slacklinern, der sich ja wahrscheinlich vielleicht auch noch im Park rumtümmelt, zwischen zwei Bäumchen gespannt. Du hast das ja Ganze schon so ein bisschen auf ein neues, höheres, weiteres Level gebracht.
Ja, also ich habe genauso wie quasi jeder eigentlich so im Park angefangen und habe dann aber irgendwann entdeckt, dass mich einfach das Highlinen eigentlich am meisten fasziniert, also das Slackline in großer Höhe. Ich bin aber trotzdem ab und an noch im Park. Ich war gestern Abend gerade noch im Park für einen Workshop. Ich bin aber auch tatsächlich zum Trainieren hin und wieder nochmal im Park, wobei mein meistes Training natürlich schon auch in einer gewissen Höhe stattfindet, weil, um ganz ehrlich zu sein, das Slackline in größerer Höhe eigentlich sogar fast sicherer ist, als im Park trainieren zu gehen, weil wenn ich in großer Höhe bin, bin ich auch gesichert und ich kann nirgends drauf fallen. Im Park ist der Boden halt doch immer noch ganz schön hart.
Weißt noch, welcher Park das war, wo das war, dass du das erste Mal auf der Slackline gestanden bist?
Ja, also das allererste Mal, wo ich versucht habe, auf eine Slackline draufzusteigen, das war im Garten von meinem damaligen Nachbarn. Den habe ich vom Klettern schon ein bisschen kennt und der hat da zwischen dem Balkon, also das war so ein Parterre-Balkon, also sehr niedrig, zum Apfelbaum oder sowas, eine Slackline rüber gespannt gehabt. Die war relativ lose, also relativ locker und der ist da hin und her gelaufen und ich fand das halt ziemlich cool, wie der da drauf stand, habe das auch mal probiert und bin halt nicht mal hochgekommen. Ne? Also ich konnte nicht mal das Gewicht auf den Fuß schieben und habe erst mal gedacht, okay, das ist sicher nicht mein Sport. Und hat dann eine Weile gedauert, bis wir hinter der Kletterhalle eine Slackline hatten sozusagen, die da permanent hing. Und immer wenn ich zum Klettertraining gegangen bin, musste ich an diesem Ding vorbeilaufen und habe mir jedes Mal gedacht, jetzt kannst du immer noch nicht, Lukas. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss das jetzt mal eine Woche trainieren, bis ich das einmal schaffe, darüber zu laufen. Und dann habe ich immer gedacht, dann bin ich fertig, dann kann ich es abhaken. Aber dann habe ich eigentlich erst so richtig entdeckt, wie cool dieser Sport ist und was da noch vielleicht alles möglich ist. Weil wenn man quasi so innerhalb von einer Woche von ich kann nicht mal aufstehen auf dem Ding zu ich laufe einmal rüberkommt, habe ich mir halt einfach unweigerlich die Frage gestellt, was geht da noch?
Ja, sprich, du bist vorher schon geklettert, bevor du mit dem Slacklinen angefangen hast. Ist ja auch spannend, oder? Weil am Ende jetzt mit dem Highlinen hast ja vermutlich beides irgendwie so kombiniert, oder? Das Klettern und das Slacklinen.
Ja, ganz genau, Michi. Das ist eigentlich echt cool, dass es in den letzten Jahren sozusagen jetzt alles wieder so ein bisschen zusammenführt und dass diese ganzen Fähigkeiten so irgendwie auch wieder in einem Projekt so zusammenkommen können. Und am Anfang war es halt so, dass ich tatsächlich schon so ein Jahr, eineinhalb Jahre, bevor ich zum Slackline gekommen bin, zum Klettern gekommen bin und eigentlich da schon dachte so, hey, ich bin endgültig bei meiner Sportart angekommen. Ich war davor eigentlich so lange Jahre, sag ich mal, so ein bisschen auf der Suche. Ich habe ein paar Jahre Kampfsport gemacht oder eigentlich Kampfkünste eher, Kung-Fu. Habe davor relativ viel Parkour, Leichtathletik, Schwimmen, alles Mögliche ausprobiert und war echt einfach so ein bisschen auf der Suche, was für mich perfekt passt. Und hatte dann eigentlich beim Klettern schon das Gefühl, dass ich jetzt endgültig da bin, wo ich hin will. Und dann habe ich das Slackline kennengelernt und am coolsten ist es aber halt jetzt heutzutage, wenn ich wirklich alles zusammen an einem Tag quasi erleben darf.
Eigentlich aus sportwissenschaftlicher Sicht perfekt, oder? Eine breite Basis für den
Leistungssport. Im Nachhinein sage ich immer, ich hätte mal länger turnen sollen, das hätte mir relativ viel Mühe erspart heutzutage. Aber es ist schon cool, wenn man ein gewisses breites Spektrum mitbringt, aber ich glaube, ich war einfach nie wirklich talentiert für irgendwas, um ganz ehrlich zu sein. Ich war einfach immer nur hartnäckig genug, um lange dran zu bleiben. Und das hat am Schluss jetzt eigentlich ganz gut funktioniert für mich.
Aber breites Spektrum ist ja auch beim generell Slacklinen auch ein ganz gutes Stichwort, oder? Weil es gibt ja erstmal unfassbar viele Disziplinen. Wenn man zunächst denkt, man sich halt, ach so, das sind die im Park, ja. So, dann gibt's aber eben Highline, dann gibt's Longline, du hast aber auch noch sowas wie Freestyle und. Da bist du aber überall vertreten. Da hast du nicht gesagt, du machst dich irgendwas, sondern du machst gleich alles.
Naja, am Anfang vom Slackline, sag ich mal, war das auch noch ganz gut möglich, alles zu machen. Ja, inzwischen hat sich das schon so krass in so Disziplinen auch aufgesplittet und das Level in Disziplinen auch so krass hochgeschraubt, dass ich ganz ehrlich bin, das kann man heutzutage nicht mehr auf einem Weltniveau in allen Disziplinen machen, also keine Chance. Wie gesagt, vor ungefähr 15 Jahren, als ich den Sport so, sag ich mal, auch angefangen habe, war das noch eine ganz andere Welt, da war es eigentlich noch nicht mal ein wirklicher Sport. Wenn man ganz ehrlich ist, war es nur eine Freizeitbeschäftigung von ein paar verrückten Kletterern und das hat sich dann immer mehr so entwickelt und dann gab es sozusagen auch diese Aufspaltung in Longlines oder Tricklinen, wo man dann auf straff gespannten Lines Saltos gesprungen hat oder eben ganz, ganz lange Slacklines gelaufen ist und irgendwann kam natürlich auch das Highline dazu, beziehungsweise es war eigentlich von Anfang an schon so parallel mit dabei. Und für mich war das alles faszinierend, weil ich habe es irgendwie cool gefunden, eben mich mental rauszufordern auf einer hohen Slackline, wo man einfach wirklich an seine Grenze im Kopf kommt. Ich fand es aber auch total spannend, quasi meine Ausdauer zu testen auf langen Slacklines oder aber halt eben auch kreativ zu sein und sich neue Tricks auszudenken. Und das war alles irgendwie Teil von diesem Sport in der Anfangsphase. Und ist es eigentlich nach wie vor auch immer noch für mich, aber es ist heutzutage, würde ich sagen, auf keinen Fall mehr möglich, in allen Disziplinen irgendwie zur absoluten Elite zu gehören. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man es nach wie vor einfach als aus Spaß auch macht. Egal wie lange man es macht, muss man sich diesen Spaß immer bewahren. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum man damit angefangen hat. Und deswegen finde ich es für mich auch immer wieder witzig und wichtig, diese Disziplinen auch immer wieder zu wechseln, um einfach wieder einen neuen Impuls zu haben. Und wenn die Motivation nicht da ist für eine Sache, dann muss man manchmal auch einfach Pause machen, muss man es auch einfach mal ruhen lassen und vielleicht kommt es dann irgendwann wieder oder man entdeckt nochmal einen neuen Zugang dazu.
Wie stelle ich mir das vor, dass du irgendwann beschließt, Highline, das müsste ich mal ausprobieren. Wie probiert man das aus? Hängt man sie dann einfach die Line nicht mehr einen Meter über dem Boden, sondern sagt, das spanne ich jetzt mal rüber zum Nachbarbalkon?
Ja, also man muss ein bisschen im Kopf behalten, dass das Ganze, als ich das Highline so für mich sozusagen versucht habe auszuprobieren, das ist eben so 2007, 2008 gewesen und damals gab es jetzt weder sozusagen wirklich entwickelten Slackline-Sport, es gab weder wirklich Leute, die man hätte fragen können, direkter Umgebung und es gab auch nicht so einen Zugang jetzt online zu Leuten oder auch zu Plattformen, wo man viel hätte lernen können, das heißt, es war schon sehr viel Trial and Error so und es ist jetzt nicht unbedingt eine Sportart, in der man das so machen sollte, weil wenn wirklich was schief geht, ist halt schnell mal wirklich Sense. Bei mir war es halt so, wir haben Slackline im Park ausprobiert, sind dann irgendwann im Grunde genommen eigentlich durch Fotos von Dean Potter im Yosemite Valley auf die Idee gekommen, dass man sowas überhaupt hoch machen kann, oder? Man muss ja sowas irgendwie sehen, sonst kommt man natürlich, oder ich bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, das jetzt in der Höhe machen zu müssen oder zu wollen. Und dann haben wir das halt einfach mal versucht, bei uns sozusagen zu Hause nachzubauen, im Grunde genommen. Wir sind einfach an Bäume gegangen, sind aber halt nicht einen Meter hochgegangen, sondern halt mal 5 Meter hochgeklettert, haben da oben die Slackline genauso verankert, wie wir es sonst auch gemacht haben. Haben uns damals, weil die Bäume halt so standen, eine 25 Meter lange Slackline aufgebaut, die wir am Boden noch nicht mal haben laufen können. Und haben dann natürlich schon drüber nachgedacht, wie wir uns da jetzt sinnvoll sichern, damit wir nicht gleich 5 Meter abstürzen. Haben uns halt mit einem Klettergurt, Bandschlingen und Karabinern da eingehängt. Also was man heutzutage auf keinen Fall mehr so machen würde. Aber wir wussten es halt nicht besser. Und dann standen wir da eigentlich oben, haben uns am Ast festgehalten und haben uns halt überhaupt gar nicht getraut, loszulaufen. Weil war ja klar, wenn ich jetzt den ersten Schritt mache, dann stürze ich ziemlich sicher ab und keine Ahnung, ob das alles funktioniert, keine Ahnung, ob das hält. Und da war die Angst erstmal so groß, dass ich diesen ersten Schritt und dieses Loslassen vom Baum eigentlich gar nicht geschafft habe. Und so ging es meinem Späßel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, mit Bernie auch. Und dann haben wir erstmal unseren dritten Kamerad im Bunde angerufen und gesagt, hey Flo, wir haben da eine Highline aufgebaut, voll cool, willst vorbeikommen und das probieren? Und der kam dann auch vorbei und hat das dann einfach auch mutig probiert, ist sofort abgestürzt, aber wir haben gesehen, ah ja, passt, hebt. Und dann haben wir uns alle getraut, es zu probieren, sind aber nicht sonderlich weit gekommen an dem Tag.
Ja, und da muss man vielleicht auch das nochmal relativieren, was du am Anfang gesagt hast, oder? Also im Park ist es vielleicht schon gefährlicher, wenn man eben runterfallen kann, aber ich meine, die Voraussetzung muss schon mal sein, irgendwie, dass die Highline so aufgebaut ist, dass irgendwie alles passt und das finde ich irgendwie, ich dürfte bei dir auch mal einen Kurs machen, so einen Highline-Kurs oder Workshop, schon auch spannend, wie viel Technik da außen rum ist und wie viel Know-how auch nötig ist, um da eine gute Highline aufzubauen, eine sichere Highline.
Absolut, Michi. Also das ist eigentlich genau der entscheidende Punkt. Also das Highline ist super sicher, wenn man alles richtig macht. Und es liegt aber auch in seiner eigenen Hand, weil man eben nicht wie beim Klettersport oder so jetzt in eine Kletterhalle geht, wo schon alles quasi für einen hergerichtet und eingerichtet ist, sondern man muss es alles selber aufbauen. Man muss diese Slackline da irgendwie spannen, man muss sich Fixpunkte suchen, man muss sich überlegen, wie man diese Fixpunkte dann auch benutzt. Und damit hat man natürlich viel, viel größere Eigenverantwortung für seine Sicherheit am Ende des Tages. Und das macht den Sport natürlich auch total komplex und spannend für mich, weil gerade wenn man es dann auch irgendwann mal auf alpinen Rahmen übersetzt, wo man dann natürlich noch viel, viel schwieriger auch irgendwie Ankerpunkte findet, bleibt es halt sozusagen auch immer eine neue Challenge, so eine Slackline oder so eine Highline dann auch zu verankern. Aber ganz am Anfang ist es heutzutage jetzt so, dass man im Grunde genommen, wie du sagst, Kurse machen kann. Man kann es sich von Leuten beibringen lassen, die sich selber erarbeitet haben. Bei uns damals war das halt schon auch so, dass es natürlich Leute gab, die das schon gemacht haben, Heinz Zack oder Dean Potter etc. Aber man hat halt oft nicht den Zugang zu diesen Leuten dann gehabt. Wir haben dann das große Glück gehabt, mit Heinz Zack schon auch zusammenzukommen und von dem auch viel zu lernen. Es war trotzdem noch so, dass man halt auch damals nicht so genau wusste, wie das alles eigentlich funktioniert. Und da war das Wissen insgesamt in der Community einfach noch extrem begrenzt und vieles war noch unbekannt und man hat im Grunde genommen versucht, alles durch Überdimensionierung quasi passend zu machen. Also man hatte keine wirkliche Ahnung, wie viel Kräfte da wirken, was für Kräfte da wirken und hat einfach versucht, den größten Schäkel zu nehmen, den man finden konnte, weil der wird dann schon halten. Und heutzutage ist es halt schon viel, viel mehr so, dass wir ganz genau wissen, wie viele Kräfte wirken, was für Kräfte wirken, wie es passiert und es einfach auch Equipment gibt, was speziell dafür entwickelt wurde. Und das bringt den Sport natürlich schon wahnsinnig voran und macht natürlich auch das Highline heutzutage deutlich sicherer und auch zugänglicher.
Ja, schon spannend, oder? Diese Sportart ist so jung auf der einen Seite. Also ich kann mich auch erinnern, wie wir da die ersten Slacklines im englischen Garten gespannt haben und die Kinder hergelaufen sind und begeistert waren. Und gleichzeitig ist es irgendwie eine alte Sportart, weil wenn man so, also Dean Potter, das sind jetzt die Leute, die es irgendwie beim Slacklinen in die Höhe gebracht haben, aber so, ja, Zirkusartisten, die auf Drahtseilen laufen, das gibt es ja schon ewig. Und ja, ich finde auch spannend, ja, wie viel Artist bist du als Slackliner?
Ja, also das ist tatsächlich ganz richtig. Also die Balance ist, sag ich mal, mindestens so alt wie die Menschheit für sich genommen. Also auch Affen balancieren ja super gerne und die sind deutlich besser als wir Menschen da drin. Aber es ist wirklich was, was uns, glaube ich, schon jeher fasziniert, dass wir quasi in der Lage sind, auf sowas Dünnem und auch teilweise ziemlich Beweglichem wie so einer Slackline dann auch eine Balance zu finden. Und der größte Unterschied eigentlich zwischen so einem Drahtseilartismus oder auch dem Seilartismus generell zur Slackline ist eigentlich, dass die Slackline nicht so straff gespannt ist wie ein Drahtseil. Ein Drahtseil, sage ich immer, eine komplett statische Form von Balance. Also da ist dieses Seil eigentlich so straff gespannt wie möglich. Das wird auch stabilisiert. Der Artist hat auch eine Stange dabei, um sozusagen seine Balance zu halten, um sich möglichst langsam sozusagen zu bewegen, möglichst statisch zu werden. Auf das Slackline wird so eine Stange gar nichts bringen. Also wir haben es auch schon ausprobiert und das hilft gar nichts. Das macht einen nur quasi unflexibel und langsam. Und das ist einfach ein ganz anderes Medium, bei dem es viel mehr um Dynamik geht, bei dem man sich die ganze Zeit anpassen muss und auch einfach diese Schwingungen, die da entstehen, quasi immer wieder neu absorbieren, neu ausgleichen muss und sich halt dementsprechend extrem flexibel und einfach auch schnell an alles anpassen muss. Und das ist eigentlich dementsprechend genauso ein bisschen wie die moderne Welt, der wir ausgesetzt sind, wo alles im Fluss ist, alles in der Veränderung ist und man eigentlich immer wieder sozusagen einen Weg finden muss, seine eigene Balance zu halten. Und das macht das Slackline aber auch so spannend, weil man irgendwie nie 100% sicher ist, dass man die nächste Sekunde noch drauf sein wird. Und das ist eigentlich so dieser Prozess, der es für mich auch nach wie vor irgendwie spannend hält, weil man nie so ganz sicher sein kann, was als nächstes passiert.
Bevor wir jetzt da so ein paar wahrscheinlich Materialfragen haben, es fällt immer wieder das Wort, dass es so sicher ist. Warum ist es denn so sicher? Weil wenn ich das auf den ersten Blick sehe, als der Laie, ich gucke auf so ein Foto, das ist ja meistens auch so schön gestaged, dass es nach was aussieht, kommt mir alles in den Sinn, außer das Wort Sicherheit.
Ja, also es ist natürlich so, wir Slackliner bewegen uns in einem Umfeld, was wahnsinnig gefährlich ist. Du bist quasi nur noch von 2,5 Zentimeter breitem Kunststoffband vom Absturz quasi getrennt. Du bist in großer Höhe unterwegs, du bist vollkommen isoliert von deiner Umgebung, du bist nur aufgrund deiner Fähigkeiten überhaupt noch sozusagen oben am Band und nicht schon am Abstürzen. Also es ist schon wahnsinnig fragil und es ist schon wahnsinnig exponiert. Aber genau deswegen macht man sich natürlich auch so viele Gedanken darüber, wie man das sicher machen kann, weil man so viel Angst empfindet, weil man so quasi sich spürt, dass man in so einer krassen Situation ist, ist man auch geschärft dafür. Und wir Slackliner haben von Anfang an quasi versucht, bei Highlines so einen doppelten Sicherheitsstandard eigentlich einzuhalten. Das heißt, man ist nicht nur an einer Slackline, nicht nur an einem Objekt gesichert, sondern es ist immer alles redundant, sagen wir dazu. Also im Grunde genommen sind immer zwei Systeme vorhanden. Es ist eine Slackline, auf der ich laufe, noch ein zusätzliches Slackline oder ein Seil drunter, das quasi als Absicherung nochmal dient, und auch die Ankerpunkte von der Slackline sind nie ein einzelner Punkt, sondern immer mehrere. Also zwei Bäume oder vier Bohrhaken oder ein ganz großer Felsen, der umschlungen ist, plus nochmal was anderes. Also es sind immer quasi viele Punkte, an denen man schlussendlich hängt. Und deswegen darf sozusagen jedes Teil auch für sich genommen kaputt gehen, ohne dass ich da wirklich abstürzen würde. Deswegen sage ich immer, dass es eigentlich recht sicher ist, weil im Vergleich zum Klettersport zum Beispiel, wo du eigentlich nur an einem Seil hängst, alles an einem Karabiner im Krikri eingehängt ist etc., haben wir sozusagen eigentlich immer einen deutlich höheren Sicherheitsstandard, weil immer noch zwei Elemente dabei sind, die das Ganze eigentlich tragen. Die Kräfte sind eigentlich auch nicht großartig höher, und wenn man auf so einer Slackline mal draußen ist, kann man eigentlich auch nirgends mehr drauffallen. Das heißt, das Runterfallen auf so einer Slackline ist eigentlich sogar auch in einer gewissen Art und Weise sicherer als jetzt ein Klettersturz, wo man ja immer aufpassen muss, dass man nicht gegen die Wand pendelt oder irgendeinen Absatz fällt oder sowas. Das heißt, ich sage immer, wenn man alles richtig macht beim Slackline, dann ist es sicher. Es ist nur leider auch sehr, sehr viel Potenzial dabei, irgendeinen kleinen Fehler zu machen, der dann eine wahnsinnig große Konsequenz mit sich trägt. Und deswegen bleibt es natürlich ein Hochrisikosport, weil am Schluss sozusagen die Konsequenz so groß ist, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Ereignisses relativ klein ist.
Aber generell bist du mit einer Art Gurtsystem irgendwie irgendwo angeleint, wenn du große, lange, hohe Projekte machst.
Genau, also wenn ich auf der Highline unterwegs bin, dann bin ich immer mit einem Klettergurt quasi ausgestattet, bin mit einem Stück Seil, das auch nicht nur ein Seil ist, sondern das steckt noch mal in einem extra Schlauchbandmantel. Also auch das sind sozusagen eigentlich zwei Systeme. Und mit diesem Seil, der Leash, sagen wir dazu, bin ich quasi an der Slackline befestigt. Da sind zwei Ringe, zwei Alu-Ringe eingefädelt auf diese Slacklines, und da bin ich quasi eingeknotet. Und wenn ich dann die Balance verliere oder irgendwie einen neuen Trick probiere und abstürze, dann hänge ich halt 1,5-2 Meter unter der Leine sozusagen in diesem Sicherungsseil und musste mich da wieder hochklettern oder wieder hochkämpfen sozusagen, um wieder neu zu starten. Aber grundsätzlich bin ich quasi vorm Absturz gesichert durch diese Leash, die mich quasi an die Slackline bindet.
Okay. Und was ist, was man auch, wenn man genau hinguckt bei den Bildern, hängen meistens nochmal so eine zweite Linie, wie du schon gesagt hast, drunter, die in so kleinen Wellen so drunter hängt. Genau. Das ist doppelte Boden.
Ja, genau, das ist im Grunde genommen die Redundanz. Das ist heutzutage eben oft so ein lockeres Slackline oder ein lockeres Seil, was da drunter hängt, was dann so Schlaufen auch ausbildet. Das hat zum einen natürlich den großen Sinn, dass es quasi als Redundanz dient, also uns auffängt, wenn die Hauptslackline, die ja unter einer gewissen Spannung steht, reißen sollte. Also wenn die zum Beispiel an eine Felskante kommen würde, was man natürlich vermeiden sollte, aber menschliche Fehler passieren halt irgendwann auch. Wenn die also reißen würde, würde uns dieser doppelte Boden sozusagen auffangen. Es hat aber auch noch einen zweiten Effekt oder einen zweiten Sinn heutzutage, und zwar diese Schlaufen, die drunter hängen, stabilisieren auch sozusagen die Slackline, vor allem gegen Windböen, aber natürlich auch so ein bisschen die eigenen Fehler, die eigenen Schwingungen, die man reinbringt, werden dadurch ein bisschen gedämpft. Das ist also ein Schwingungsdämpfer im Grunde genommen, und das war auch ganz faszinierend, als wir das irgendwann mal rausgefunden haben, dass das wirklich auch so funktioniert, und es hat dann auch schlussendlich den Highline-Sport oder auch den Slackline-Sport schon auch ein Stück weit revolutioniert, weil früher war es üblich, dass man die Haupt- und die Backup-Leine beide gespannt hat. Und das war auch ganz wichtig, weil man immer sehr dynamische Elemente dafür eingesetzt hat, also auch ein Kletterseil oder sowas als Backup verwendet hat. Und wenn jetzt die Höhe nicht gigantisch hoch ist, sondern wie gesagt die ersten Slacklines vielleicht nur so 5 bis 10 Meter hoch sind und aber 20 Meter lang sind und du das Kletterseil darunter nicht quasi bis zum Anschlag spannst, dann bringt dir das gar nichts, weil dann hat es so viel Dehnung, dass du einfach trotzdem am Boden einschlägst. Und diese lockeren Backups sind eigentlich erst dann möglich geworden, als man angefangen hat, zum einen in sehr großen Höhen zu slacklinen, wo man sozusagen mehr Platz hat nach unten, aber vor allem auch dadurch, dass man Segmentierungen eingeführt hat. Das heißt, dass man jetzt alle 50 Meter üblicherweise quasi eine Verbindung zwischen der Haupt- und der Backup-Leine hat und relativ statische Materialien benutzt, sodass quasi dann diese Backup-Sturzhöhe sozusagen weniger wird und man dann auch das Backup locker lassen kann. Und wir haben dann irgendwann eben festgestellt, dass es viel, viel leichter ist, so eine Slackline zu laufen, wenn dieses Backup quasi auch locker ist. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man halt im Grunde genommen diese Disziplin des Longlinens, wo es darum ging, die längsten Slacklines zu laufen, ja eigentlich quasi sich aufgelöst hat, weil die längsten Highlines länger wurden als die längsten Longlines und quasi es dann keinen Sinn ergeben mehr hat, im Park zu gehen, um die längste Slackline zu laufen, sondern man hat dann halt einfach die längste Slackline in der Höhe gelaufen.
Da merkt man schon, es ist irgendwie brutal viel Wissen, das du dir auch erarbeitet hast. Also es ist wirklich empfehlenswert, da beim Lukas mal auf die Website zu schauen. Der bietet so Workshops an, wenn man da Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, kann man eine ganze Menge an Wissen abgreifen. Und ich würde aber jetzt gleich noch auf diesen Aspekt eingehen, dass die Longlines irgendwie in die Höhe gekommen sind, oder? Weil da hast du eine ganze Menge an Rekorden oder zumindest einen großen Rekord, der, glaube ich, auch noch aktuell ist, oder?
Ja, beim Slackline ist halt so, im Grunde genommen ist die allererste Challenge, die man hat, ans Ende von so einer Leine zu kommen. So, das ist so das Ziel, was man sich so natürlich erstmal steckt. Und bei mir war es dann natürlich schon so, dass man sich auch immer denkt, ja gut, die nächste Frage ist, wie lang kann ich dieses Slackline machen? Also wie lang kann ich sozusagen auch die Strecke machen, auf der ich in eine Richtung unterwegs bin, weil es natürlich auch zum Flow-Erlebnis beiträgt, wenn ich quasi ohne Umdrehen oder ohne Unterbrechung einfach laufen kann. Und das war so eine ganz natürliche Herausforderung, der ich mich so gestellt habe. Und am Anfang haben wir natürlich versucht, einfach, ja, ich habe dann eine 50 Meter Slackline gekauft, einfach so ein Gurtband, und das haben wir nie spannen können, weil das so elastisch war, dass das gar nicht ging. Und dann haben wir halt natürlich irgendwann die Materialien abgegradet und haben uns dann mehr Gedanken dazu gemacht, hatten dann auch irgendwann Kettenzüge, um die richtig auf Tonnen Lasten zu spannen. Und das war dann aber auch so ein gewisser Irrweg, könnte man sagen, weil im Grunde genommen halt einfach irgendwann die Materialgrenze erreicht war und wir dann eben feststellen mussten, dass man eine Slackline einfach nicht mehr recht viel mehr als 300, 400 Meter weit spannen kann über der Wiese, weil man kann natürlich jetzt auch nicht auf 5, 6, 7 Meter Höhe gehen, weil man sich da nicht wirklich sichern kann, weil man in der Mitte quasi auf Höhe der Wiese ist und am Rand ist man dann 5, 6 Meter hoch, und das war dann so ein bisschen schwierig, irgendwie da quasi wirklich sicher an die Sache ranzugehen. Und die Longline-Rekorde, die ich da halt vor allem 2012 bis 2014 oder so aufgestellt habe, die waren mit auch so, sage ich mal, die gefährlichsten Dinge, glaube ich, die ich hier gemacht habe. Weil zum einen, wenn so eine Slackline gerissen wäre, dann wäre nur noch Hackfleisch von mir übrig geblieben. Und wenn ich am Rand von so einer Slackline gestürzt wäre, dann hätte ich mir mindestens die beide Beine gebrochen, wenn nicht sogar schlimmer. Und deswegen ist es dann irgendwann so die natürliche Idee gewesen, hey, warum machen wir diese Slacklines nicht gleich viel, viel höher? Dann können wir uns richtig an der Slackline sichern und eine Redundanz benutzen. Und die einzige Sache, die einen davon zurückgehalten hat, war zum einen natürlich der Kopf, dass es halt einfach anspruchsvoller ist, wenn man nicht mehr 5 Meter über dem Boden ist, sondern halt 50, 100, 500. Und zum anderen aber auch natürlich die Logistik, weil es einfach schwieriger ist, so eine Slackline in 500 Meter Höhe zwischen zwei Bergspitzen zu spannen, als jetzt im Park auszulegen und zwischen zwei Bäume reinzuhängen.
Und das Ergebnis war dann letztendlich wahrscheinlich diese 2 Kilometer Line, oder? Also ein bisschen über 2 Kilometer sogar in Lappland.
Ja, genau. Also sagen wir so, die für mich längste Slackline, die ich je gelaufen bin oder je komplett von Ankerpunkt zu Ankerpunkt gelaufen bin, war 2,13 Kilometer in Lappland über die Lapplandpforte, Lapporten nennen die das. Und das war für uns auch eine ganz besondere Line, weil die mal wirklich auch extrem hoch und exponiert war. Also es sind die höchsten Punkte dort, alles außenrum ist sozusagen niedriger, flacher, und du läufst halt einfach zwischen zwei Berggipfeln im Endeffekt in 600 Meter Höhe, dann 2 Kilometer übers Tal. Das ist natürlich schon irre, dass sowas irgendwann möglich geworden ist, und war damals ein Weltrekord, also die längste Slackline der Welt, ist inzwischen aber auch gebrochen worden, und das ist eigentlich auch immer ganz cool zu sehen, dass sozusagen so Rekorde immer nur einen gewissen Bestand haben im Slackline. Ich sage immer, ein Rekord, der nicht gebrochen wird, der ist eigentlich uninteressant, weil sich offensichtlich kein anderer dafür interessiert, ihn zu brechen sozusagen, und deswegen finde ich es eigentlich immer eher cool, wenn Rekorde auch gebrochen werden, weil es einfach zeigt, dass der Sport immer noch in der Entwicklung ist und dass vor allem auch noch mehr möglich ist und natürlich auch für mich irgendwo wieder einen Anreiz setzt, um da vielleicht selber was nachzulegen. Wobei ich da auch sagen muss, dass die Längen von Slacklines sozusagen mich inzwischen auch gar nicht mehr so reizen. Da habe ich einfach gewisse Dinge schon erreicht, die für mich früher völlig unmöglich erschienen und wo ich einfach auch Grenzen gesprengt habe, die für mich einfach früher existiert haben und wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, für mich genug gemacht zu haben, um erstmal okay zu sein. Aber wer weiß, vielleicht gibt's irgendwann auch nochmal 3 bis 5 Kilometer Lines. Mal schauen.
Wie lang ist der aktuelle Rekord?
Also die längste Slackline ist jetzt 2,7 Kilometer, die durchgelaufen wurde. Wir haben tatsächlich selber auch schon mal ein längeres Projekt in Norwegen gehabt, wo wir 2,8 bis 2,9 Kilometer gespannt hatten. Die konnten wir leider alle nicht komplett durchlaufen. Wir hatten auch nur jeder einen Versuch. Dann kam ein großer Sturm und die Slackline hing dann 2, 3 Tage im Sturm, wo wir gar nichts machen konnten. Und danach mussten wir es dann abbauen, um natürlich auch zu überprüfen, ob irgendwelche Schäden aufgetreten sind. Und deswegen hatten wir damals da keine Gelegenheit, diese Line zu laufen. Das war schon 2018. Also da waren wir der Zeit ein bisschen voraus. Wenn wir es damals geschafft hätten, diese Line zu laufen, hätten wir den Rekord, glaube ich, mehr als verdoppelt bis dreifacht. Im Nachhinein kann ich sagen, ist eigentlich ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Es hat uns noch viele Gelegenheiten gegeben, sozusagen andere lange Lines zu machen. Und mal schauen, vielleicht kommen wir da auch nochmal zurück und machen den Rekord dann dort nochmal.
Ich will euch da jetzt ja nicht unterbrechen, aber ich habe so viele Fragezeichen.
Wie macht man sowas?
Zum Beispiel, das wäre fast Frage Nummer eins, aber die erste Frage ist, so ein Kletterseil ist so 50, 60, 70 Meter lang. Jetzt redest du von, ich sag auch mal salopp, Seil, Slackline, 2 Kilometer plus. Ist dir bewusst, dass das ungefähr 6 bis 7 Bushaltestellen weit ist? Wie produziert man das? Wie transportiert man das? Und genau, wie funktioniert das?
Ja, deine ersten Fragen sind eigentlich schon mal ziemlich gut. Also auf die Idee kommen oft die Leute auch gar nicht, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, sowas zu produzieren oder auch dann zu transportieren. Und es ist, um deine Frage recht einfach zu beantworten, es ist keine kontinuierliche 2 Kilometer lange Leine, die wir da benutzen, sondern es sind quasi Elemente, die wir aneinander hängen. Früher haben wir gedacht, beim Longlinen vor allem auch, haben wir gedacht, es muss ein kontinuierliches Band sein, alles andere ist viel zu gefährlich, viel zu verrückt. Und es hat dann aber irgendwo eine Grenze gefunden, weil es dann Seilereien uns gesagt haben, ja, das geht gar nicht. Also wir können kein Band produzieren, was fehlerfrei ist, sozusagen auf einer Länge, die mehr als 300-400 Meter ist. So, also je nachdem, wie gut die Seilereien funktionieren, klappen vielleicht auch mal 500 Meter, aber im Grunde genommen funktioniert das eigentlich nicht. Und es hat dann zum Beispiel am Anfang irgendwie so auch so lustige Geschichten gegeben, dass wir dann von der Seilerei ein 500 Meter Band angefordert haben. Da haben wir das auf der Wiese ausgepackt und haben festgestellt, ah, warum ist denn das da in der Mitte so getaped? Und dann haben wir das Tape runtergemacht, dann waren es halt 2 Stücke, die aneinander getaped wurden. Und dann mussten wir der Seilerei erstmal klar machen, so ja, also wir brauchen das Band wirklich am Stück. Das ist nicht nur quasi einfach egal, was für Stücke das sind, sondern es ist für uns schon wichtig, dass es ein zusammenhängendes Stück ist.
Es sollte halten.
Genau. Und das war für die natürlich auch einfach, keiner sonst auf der Welt braucht sowas, ja. Und irgendwann haben wir dann schon auch realisiert, hey, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert auch zum Transportieren nicht, weil irgendwann ist der Rucksack halt auch voll und man kann nicht mehr reinstopfen, selbst der 100 Liter Hallbag fasst halt nur 100 Liter. Und deswegen haben wir dann angefangen, einfach doch auch in Segmenten zu denken, haben inzwischen eigentlich so 100 Meter Elemente, die wir dann auch quasi am Schluss mit Schlaufen vernäht, aneinander hängen, also im Grunde genommen da so Quicklinks dazwischen hängen, so Metallschraubglieder oder Softshackle, also so Dyneema-Schäkel quasi. Im Grunde genommen werden einfach mehrere Elemente aneinander gehängt und so hat man eigentlich auch man kann eine beliebig lange Slackline zusammenbauen und man kann es trotzdem noch transportieren, weil man dann einfach mehrere 100 Meter Elemente in einen Rucksack steckt und damit einfach zum Spot tragen kann. Und wenn man genügend Freunde dabei hat, dann kann man auch eine 2-Kilometer-Leine da irgendwo zu einem norwegischen Fjord tragen.
Dann gibt's aber trotzdem irgendwie noch eine ganze Menge so skurriler Besonderheiten, oder? Also du hast mal angefangen zu erzählen, was mir auch nicht klar war, da läuft man ja erstmal bergab und dann wieder bergauf, oder?
Ja, es ist ein bisschen wie Bergsteigen, nur dass man zuerst den Abstieg macht und dann am Schluss der Gipfel vor allem wartet. Aber ja, genau, also die Slackline hat ja einen gewissen Durchhang und das merkt man im Park natürlich auch schon, wenn man einfach sieht, dass man in der Mitte fast am Boden steht. Aber das wird halt sozusagen, je länger die Slackline wird, auch immer mehr. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, spannt die Slackline halt straffer, dann ist nicht so viel. Aber zum einen hat man eben diese Materialgrenzen, also man kann es nicht beliebig straff spannen, weil das Band halt einfach auch nur eine gewisse Last aushält. Es macht es aber auch nicht unbedingt leichter zum Laufen, wenn die Slackline sehr, sehr straff wird. Weil wenn die Slackline sehr straff wird, dann werden auch die Schwingungen schneller. Und das ist für einen Körper einfach leichter, eine langsame Schwingung sozusagen zu kompensieren oder auch damit umzugehen. Und deswegen ist es für uns eigentlich sozusagen auch wichtig, dass die Slackline relativ locker gespannt ist. Und schlussendlich heißt ja auch Slackline lockere Leine. Also wäre es ja auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir die Slackline jetzt wie ein Drahtseil komplett eben spannen würden. Aber es führt eben auch dazu, dass bei sehr langen Slacklines und bei 2 bis 3 Kilometer langen Lines halt wirklich 100 Höhenmeter zu bewältigen sind, die man erstmal absteigt und dann wieder aufsteigt. Und es verteilt sich auch nicht gerade oder sozusagen permanent, sondern es ist am Anfang sehr, sehr steil und dann wird es flacher und dann hat man in der Mitte so ein Flachstück und dann wird es eben immer wieder steiler zum Rand hin. Und das ist schon auch einfach eine große Schwierigkeit bei langen Highlines, weil man am Anfang eben auch nicht stürzen darf. Wenn man am Anfang eigentlich in die Sicherung stürzt, dann würde man mit der Sicherung quasi rutschen anfangen. Und das kann halt für das Material schon auch gefährlich werden. Und deswegen muss man am Anfang eigentlich auf jeden Fall vermeiden zu stürzen. Und Magheda war halt auch sehr, sehr steil runter und hat dementsprechend auch vom Blickwinkel eigentlich eher so die Perspektive, dass man immer nach unten schaut. Und das macht so lange Highlines durchaus ziemlich furchteinflößend. Und man ist dann auch froh, wenn man erstmal sozusagen die ersten 200, 300 Meter geschafft hat und es dann langsam weniger Steigung wird.
Perfekter Sport für jemand mit Höhenangst, oder? Wie dir?
Ja, ideal, würde ich sagen, genau. Ich habe tatsächlich am Anfang feststellen müssen, dass ich Höhenangst habe, als ich das Highline in 5 Meter Höhe quasi ausprobiert habe. Und es war eigentlich relativ skurril, weil ich eigentlich beim Klettern auch in 30 Meter oder 50 Meter Höhe an der Wand eigentlich nie Höhenangst hatte und eigentlich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie eben Höhenangst habe. Aber ich sage mal, jeder Mensch hat Höhenangst. Es ist nur eine Frage des Triggers. Und bei mir war halt 5 Meter Höhe und so ein 2,5 Zentimeter breites Band unter meinen Füßen nichts mehr zum Festhalten, quasi Trigger genug, um diese Höhenangst auszulösen. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, hey, ist das überhaupt mein Sport? Also kann das funktionieren? Ist das was ich machen will? Und ich habe mir dann aber einfach auch gedacht, ja, ich will das schon machen, weil das so cool ausschaut und weil es so ein cooles Gefühl sein muss, wenn man quasi beherrscht, da oben zu stehen und diese Aussicht vielleicht auch mal genießen kann, und habe mich dann quasi auf den Weg gemacht, diese Angst halt Schritt für Schritt zu überwinden. Und heutzutage kann ich sagen, habe ich aus was mir am Anfang Panik verursacht hat, was gemacht, wo ich eigentlich Kraft schöpfe und wo ich absolut in meinem Element bin und man könnte sagen, auch in meiner Komfortzone angekommen bin auf so einer Slackline. Und das hätte ich eigentlich früher fast nicht für möglich gehalten, dass man mal irgendwann angstfrei da oben steht und sich nicht nur freut, wenn man es auf die andere Seite geschafft hat, sondern sich auch schon freut, wenn man mitten drauf steht. Aber es ist eigentlich das Verrückte an uns Menschen, wir können uns wirklich an alles anpassen. Und wenn wir es mal geschafft haben, uns anzupassen, dann können wir auch an wirklich fast allem Spaß finden.
Ja, ich glaube, Anpassung ist da schon wichtig, oder? Weil jetzt 2 Kilometer, wie lang geht man da, wenn wir hier im Flachen gehen? Wahrscheinlich auch schon eine halbe Stunde fast, oder? Wie lange ist man da auf dieser Slackline unterwegs?
Ja, also schon eine Weile. Man ist nicht so schnell wie am Boden, aber ich bin schon ein relativ schneller Läufer. Also bei mir haben die 2 Kilometer so 70 Minuten gedauert. Also eine Stunde, 10 Minuten ist immer noch ziemlich lang. Aber für Slackliner auf der Länge schon relativ schnell. Also ein paar Kollegen von mir, die haben auch 3,5 Stunden dafür gebraucht, um darüber zu kommen. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, das in 3,5 Stunden zu machen, weil das ist ja dann dreimal so anstrengend. Also zumindest für mich. Aber es dauert eine Weile. Und man kann jeder mal zu Hause so für sich ein bisschen ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn man einfach beim Zähneputzen mal die freie Hand quasi 3 Minuten nach oben hält und dann feststellt, dass die Schulter schon relativ schnell müde wird. Und beim Slacklinen muss man halt die Arme immer oben haben, um halt ausgleichen zu können. Und wenn man das dann über 70 Minuten machen muss und währenddessen noch ein paar tausend Schritte gehen, dann wird schon eine interessante Herausforderung, ja.
Ja, wahrscheinlich nicht nur für die Arme, oder? Weil läuft das Ganze nicht in der Regel barfuß mit Socken, Schuhe, weiß ich nicht, Fragezeichen. Und dann auch noch Wind und Wetter ausgesetzt. 70 Minuten ist jetzt auch wahrscheinlich auf 2,5 Zentimeter die Füße platzieren. Nicht das Angenehmste.
Ja, in der Tat ist es so, dass die Slackline vor allem bei so Rekorden noch dünner ist als 2,5 Zentimeter. Wir benutzen da tatsächlich oft jetzt inzwischen so 17 Millimeter breite Bänder. Also die sind dann wirklich so fingerdick oder fingerdünn, könnte man sagen. Und die schneiden dann schon auch unterm Fuß ein. Also ich muss auch sagen, ich habe diese Spurrille sozusagen, könnte man sagen, die habe ich noch ein paar Tage nach dem Rekord gespürt beim Laufen. Es ist aber auch so, dass ich dann Barfußschuhe trage. Also ich habe so gummierte Socken an im Endeffekt und barfuß ist es dann echt teilweise auch grenzwertig, wobei ich tatsächlich diese 2,1 Kilometer barfuß gelaufen bin, weil ich sozusagen selbst mit diesen gummierten Socken am Rand keinen Grip hatte. Die Line war so steil, dass ich quasi aufgestanden bin und mit beiden Füßen auf dem Band stehend angefangen habe zu rutschen. Weil das Bandmaterial natürlich auch extrem rutschig ist, es ist reines Dyneema, ist einfach nicht die raueste Faser. Und da war es tatsächlich so, dass ich quasi barfuß mit ein bisschen schwitzigen Füßen, weil ich war natürlich aufgeregt, einfach mehr Grip hatte auf dem Band als mit den gummierten Schuhen. Und deswegen bin ich barfuß gelaufen. Aber es war zum Schluss hin dann schon ganz schön anstrengend, auch fürs Fußbett, einfach diese Spannung zu halten und dieses dünne Band sozusagen dann die ganze Zeit am Fuß zu haben. Aber im Grunde genommen ist Slackline einfach wirklich ein Ganzkörpersport. Also, und nicht nur ein Ganzkörpersport, sondern auch ein Kopfsport. Weil natürlich am Ende von so einer langen Begehung eigentlich das Einzige, was einem im Weg steht, das zu schaffen, sein eigener Kopf ist. Wenn man sich auf den letzten Schritten bei jedem Schritt denkt, boah, wenn ich jetzt einfach daneben trete, dann ist alles verloren. Dann kommt natürlich einfach wahnsinnig viel Druck dazu. Und dem muss man dann auch in dem Moment echt aushalten können. Und das muss man auch trainieren, üben. Und am Schluss ist es dann schon auch immer spannend, was der eigene Kopf in solchen Situationen dann macht.
Ja, der Kopf ist das eine, gell, aber das andere, das hat man jetzt schon ein bisschen rausgehört. Ich finde, es sieht so federleicht aus, aber es ist eigentlich echt brutal physisch. Also ich muss das eben auch an meinem eigenen Körper da erleben, gerade wenn man aufsteigen möchte. Das geht brutal irgendwie, also die Hüfte, die Kniekehle und so, tut einem alles weh. Also schon geht voll aufs Material, aufs menschliche Material.
Ja, zu Beginn auf jeden Fall. Also gerade auch die Stürze natürlich und sich das Fangen am Band, das Aufstehen auf dem Band führt in der Regel am Anfang zu sehr vielen blauen Flecken und sehr viel Muskelkater. Und es ist eigentlich auch schon, wenn man Slackline im Park ausprobiert, dass die Leute feststellen, wow, krass, hier seitlich am Rumpf habe ich Muskeln, habe ich noch nie benutzt. Ja. Und es ist echt einfach spannend, dass es den ganzen Körper fordert. Und ich sag mal, es ist wie alles, wenn man es beherrscht, dann wirkt es leicht, oder? Und dann, ich sage immer, it takes a lot of effort to become effortless. Also man muss sehr viel trainieren, um am Schluss federleicht zu sein. Und das ist halt das, was man oft dann auch nicht sieht. Also man sieht dann diese Begehung, man sieht diese einzelne Person auf der Slackline, aber was es alles braucht, um dahin zu kommen, was es alles braucht, um am Schluss überhaupt diesen Lauf machen zu können. Und es ist ja jetzt nicht nur das Training, nicht nur die Vorbereitung, sondern es ist ja in dem Fall dann auch das Team, die Menschen, die man braucht, um sowas gemeinsam zu machen, das Material, um es dort aufzubauen, tagelange Vorarbeit vor Ort, um diese Slackline zu spannen. Und das ist eigentlich schon immer das Faszinierendste, dass sich einfach da wirklich teilweise auch Monate oder Jahre Planung sozusagen dann in so ein paar Minuten Performance kondensieren. Und das liegt dann natürlich schon alles auf deinen Schultern auch, wenn du dir denkst, so wow, hey, wir haben so viel Arbeit da reingesteckt und jetzt ist der Moment, um quasi diesen Traum wahr werden zu lassen. Das ist ein geiler Moment, aber ist manchmal auch ein ziemlich beängstigender Moment, wo es dann gar nicht mehr so viel um die Angst vor der Höhe geht, sondern halt eher um die Angst vorm Scheitern, oder? Weil du dir einfach die Frage stellst, hey, was mache ich, wenn ich es jetzt nicht schaffe?
Ja, Performance von ein paar Minuten ist ja auch schön gesagt, oder? Weil letzten Endes, die Allgemeinheit mag vielleicht schon denken, ah, Line aufgebaut, du steigst drauf, rennst drüber, High Five, yeah, fahr mal wieder heim.
So schaut es meistens im Fernsehen auch aus.
Ja, aber so läuft's doch bitte nicht.
Manchmal schon, ja, echt? Aber oft nicht. Also ich sag mal, wenn du halt perfekte Bedingungen hast, wenn alles perfekt zusammenkommt und da geht's auch um Windstille, da geht's um die Temperatur, um das Wetter, wie stabil ist es, wie ist der Aufbau gelaufen, wo bist du überhaupt und so weiter, dann kann schon sein, dass es beim ersten Mal perfekt klappt und zum Beispiel auch der Weltrekord bei über 2 Kilometern, das war mein erster Versuch auf der Line, ja, ich bin beim ersten Mal rübergelaufen, aber bei den Lines musst du auch verstehen, dass du meistens gar keinen zweiten Versuch hast, weil das Zeitfenster, was du sozusagen zur Verfügung hast, um eine 2-Kilometer-Leine bei quasi null Wind in 600 Meter Höhe zu laufen, ist in der Regel verschwindend klein. Und dann ist es ja auch so, dass du mit mehreren Leuten unterwegs bist und es zumindest in der Regel bei uns Slacklinern nicht nur eine Person gibt, die diese Slackline laufen oder versuchen will. Das heißt, du hast natürlich auch erstmal einen Slot, an dem du läufst und dann laufen noch deine 2, 3 Spezel. Und jeder braucht 1 bis 3 Stunden auf der Leine. Das heißt, am Tag kommen da nicht so viele Menschen dran. Und deswegen hast du bei so wirklich langen Slacklines wirklich fast meistens nur einen, wenn es richtig gut läuft, vielleicht 2 Versuche. Und deswegen weißt du auch, dass du quasi so viel trainieren musst vorher, dass du das beim ersten Versuch hoffentlich schaffst. Aber da es ja ein Rekord ist, da es auch für dich persönlich eine absolute Bestleistung ist, weißt du das nie, ob es klappt und du weißt nie, wie sich's anfühlt. Und es ist halt einfach ein super spannender Prozess, quasi sowas zu machen in dem Wissen, dass du vermutlich keine zweite Chance kriegst. Und das ist halt was man, finde ich, gar nicht so oft im Leben hat. Und was dann schon auch zeigt, wie gut man unter diesen Situationen dann auch genau das abrufen kann, was man vorher sozusagen trainiert hat. Und gleichzeitig hat es mir oft gezeigt, dass das Wichtigste in dem Moment eigentlich ist, von diesem Ziel loszulassen. Also quasi nicht mehr dran zu denken, dass ich nur hier bin, um diese Leine zu laufen, sondern dran zu denken, dass ich hier bin, um jeden verdammten Schritt zu genießen. Weil deswegen haben wir dieses Slackline aufgebaut, damit man da sein kann, nicht damit man es schafft. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man meistens auch ganz gute Karten, um es zu schaffen.
100%. Aber das ist jetzt auch spannend. Ist es dann wie nahezu in allen Outdoor-Bergsportarten oder zumindest wenn es in ein bestimmtes, extremeres Level geht, habt ihr so einen Wetterguru im Team, wo man jetzt sonst bei vielen 8000er-Expeditionen hast du ja immer so, da wird nochmal kurz mit Innsbruck telefoniert, der weiß aber genau, wie es bei dir gerade sonst wo aussieht. Oder sagt ihr einfach, Finger in Wind, jetzt könnte es klappen, los.
Ja, je nachdem. Also ich sag mal, bei vielen Projekten, wenn die Slacklines nicht so lang sind, ist man relativ, kann man relativ viel verschiedenes Wetter aushalten. Also oder wenn man gut genug Slacklines, sage ich mal, kann man auch in sehr, sehr schlechten Bedingungen noch eine Leine laufen, wenn die Leine nicht quasi an seinem absoluten Limit liegt. Wenn es um wirklich diese absolut längsten Slacklines der Welt geht, da ist es so, da haben wir zum Beispiel in La Porten tatsächlich eine Wetterstation aufgebaut auf diesem Berg, um eben über Wochen und Monate das Wetter dort zu beobachten. Wir haben natürlich auch Wetterdaten ausgewertet, um sozusagen den perfekten Monat oder Slot zu finden, wo da in der Regel am wenigsten Wind ist. Aber am Ende des Tages ist es halt echt Glück. Und das muss man halt auch sehen, in Norwegen hatten wir kein Glück. Da ist ein riesiger Sturm gekommen, obwohl es eigentlich zu der Jahreszeit und dort nicht wirklich große Stürme gibt. In Schweden bei dem La Porten-Projekt hatten wir wahnsinnig viel Glück. Da hatten wir im Grunde genommen eine Woche Windstille. Und es waren wirklich 3-4 km/h Wind bei 600 Meter Höhe, was einfach nie vorkommt. Und ja, ist im Grunde genommen ein Jahrhundertereignis gewesen, wo wir einfach den perfekten Slot getroffen haben. Und das ist halt egal, wie viel Vorbereitung du reinsteckst, am Schluss musst du halt würfeln. Und am Schluss entscheidest du dich für einen Zeitframe. Und wenn die Leine hängt, dann ist es halt ein Pokerspiel, ob das Wetter halt dir gewogen ist und du die Chance bekommst oder nicht. Und wenn nicht, dann musst du halt nochmal wiederkommen.
Wind ist der Endgegner?
Ja, meistens schon, um ehrlich zu sein. Also bei langen Lines auf jeden Fall, weil einfach im Grunde genommen 2 Kilometer lange Slackline, auch wenn die nur 17 Millimeter breit ist, ist es eine wahnsinnig große Segelfläche. Und da geht es nicht nur darum, dass die Slackline sozusagen vom Wind irgendwie zur Seite gedrückt wird, sondern da entstehen natürlich auch Kräfte auf die Ankerpunkte durch den Wind.
Und auf dich?
Ja, auf mich auch, wobei es tatsächlich auf so langen Slacklines ganz spannend ist, weil wenn der Wind nicht extrem böig ist, dann ist es eher, du wirst seitlich verschoben, du wirst seitlich quasi weggedrückt und zwar auch sehr, sehr weit, also teilweise 100 Meter weit zur Seite gedrückt, aber es passiert relativ langsam und das ist so ein bisschen wie im Aufzug, wo du ja nur die Beschleunigung merkst, wenn der losfährt sozusagen. Ist die Slackline so ein seitlicher Aufzug. Also du spürst, wenn der Wind anfängt oder wenn der Wind aufhört, aber während er sozusagen bläst und dich zur Seite drückt, siehst du zwar in deiner Umgebung, dass du dich bewegst seitlich, aber du spürst es nicht mehr so stark. Und deswegen lässt sich's überhaupt aushalten. Aber es ist von der Vorstellung natürlich absolut beängstigend, wenn du da ein absoluter Passagier bist auf so einer Leine. Und das ist natürlich mental schon auch nicht leicht auszuhalten, aber es kommt da zum Glück nicht jeden Tag vor.
Was fixiert man denn? Also weil ich kenne Slacklinen so, wo okay, such dir einen Punkt da drüben am Baum, ja, und lauf auf den zu. Ja, genau. Bei über zwei Kilometer und 100 Meter seitlichem Versatz und so stelle ich mir das nicht ganz so einfach vor.
Ja, es ist tatsächlich, also wenn du bei einer 2 Kilometer Leine versuchst, auf den Anker zu schauen, aufs Ende zu schauen, dann schaust du erstens ganz schön weit nach oben und zweitens siehst du da nichts mehr. Also du siehst da noch nicht mal, wenn da Freunde von dir stehen, die kannst du kaum mehr erkennen. Oder du weißt eigentlich gar nicht genau, wo die Slackline hinführt, weil die ist meistens so ein riesiger Bogen im Wind so. Und du läufst erstmal in eine ganz andere Richtung, als du am Schluss eigentlich ankommst. Also das ist schon ein bisschen verrückt, auch selbst für mich noch. Aber es funktioniert dann von der Orientierung her tatsächlich dann bei solchen Lines so, dass man auf das Band guckt oder eigentlich auch gar nichts mehr ganz speziell guckt, sondern mein Blick ist einfach so nach vorne gerichtet und ich sehe das Band, ich sehe alles peripher und ich orientiere mich dann sozusagen daran, wie sich alles um mich rum so bewegt. Und ja, es ist halt schon auch sehr, sehr viel Gefühl dabei. Und das hat es für mich eigentlich auch gezeigt, als ich 2019 in Russland bin ich eine 1 Kilometer lange Slackline blind gelaufen. Und das hätte ich früher natürlich für absolut unmöglich gehalten, weil wenn du im Park anfängst, auf einer Slackline zu balancieren, ist diese optische Orientierung, zu wissen, hey, wie bewege ich mich, wie kippe ich, ist absolut entscheidend. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass gerade bei ganz langen Slacklines diese optische Orientierung eh nicht so gut funktioniert, weil alle Punkte, an denen du dich orientieren kannst, so weit weg sind, dass die dir eh gar nicht mehr so viel helfen. Und dann ist skurrilerweise der Unterschied zwischen Blindlaufen und mit sehenden Augen unterwegs zu sein gar nicht mehr so groß. Und deswegen ist es viel Gefühl, was bei solchen Lines entscheidend ist und es ist sehr viel Automatismus. Wenn ich da über jeden Schritt noch nachdenken müsste, wenn ich da über jede Ausgleichsbewegung irgendwie nachdenken müsste, dann würde ich nicht weit kommen. Es ist wirklich so, auf so einer Leine, du stehst auf und du überlässt sozusagen deinem Körper, das jetzt zu machen. Das ist wie Fahrradfahren, du lässt ihn einfach machen und im besten Fall bist du einfach nur Passagier deines eigenen Körpers, schaust zu und verwundert blickst du draus sozusagen, was da gerade passiert. Und das ist eigentlich schon auch ein ziemlich cooles Gefühl, wenn du da so unterwegs bist und alles im Flow einfach funktioniert.
Ja, abgefahren.
Trainierst du das? Kann man das trainieren? Putzt du einbeinig Zähne und machst, was weiß ich, jeden Tag stundenlang Handstand, Yoga, Meditation oder passiert das einfach mittlerweile?
ja, es ist schon Training. Es ist eigentlich alles Training und es ist alles trainierbar. Und das ist schon so, also dass man da auch einfach viele Stunden einfach auf einer Slackline verbringen muss, viele Stunden auch sich vorbereiten muss dafür. Ich mache im Grunde genommen eigentlich also tatsächlich jeden Tag Yoga auch und das hat mir auch wahnsinnig viel geholfen, um vor allem auch Verletzungen vorzubeugen, um einfach auch ja Situationen besser auszuhalten, aber auch um mich länger zu konzentrieren. Und gerade wenn man auf so einer langen Slackline unterwegs ist, muss man sich natürlich auch für eine lange Zeit einfach wirklich auf das konzentrieren, was jetzt vor einem liegt. Man sollte nicht zu weit abschwenken und das sollte man schon auch jeden Tag, sage ich mal, stimulieren und trainieren, dass man da in der Lage ist dazu. Aber am Schluss ist es schon auch oft so, dass man Situationen wie so eine lange Slackline einfach nicht wirklich trainieren kann. Du kannst natürlich Vorbereitungsübungen dafür machen. Du kannst im Grunde genommen versuchen, eine ähnlich lange Distanz auf einer kürzeren Slackline hin und her zu laufen. Und es ist schon so, dass ich im Kopf sozusagen versuche, mich auch visualisierungstechnisch sozusagen in diese Situation hineinzuversetzen. Ich versuche mir im Training sozusagen diesen Stress selber zu erzeugen, den ich dann im Rekordversuch am Schluss erleben werde. Oder ich versuche mir einzureden, dass es jetzt darum geht, sozusagen diese Leine bis zum Ende zu laufen. Und ich bin da drin ziemlich gut geworden, mich selber so zu betrügen sozusagen und mir im Training diesen Stress selber zu machen. Und dann aber, wenn es sozusagen auf so einer langen Leine wirklich ums Ganze geht, mir genau das Gegenteil einzureden. Mir dann einzureden, oh, das geht um nichts, es ist nur Training, hab einfach Spaß und lauf. Und das ist eigentlich schon auch das, was man dabei lernt, dass das, was man sozusagen macht im Leben, ganz, ganz viel davon abhängt, was für ein Mindset man hat. Und dieses Mindset immer kontrollierbar ist und man immer Einfluss darauf nehmen kann, wie man eine Situation wahrnimmt, wie man damit umgeht und was in seinem eigenen Kopf passiert. Man kann nicht die Umgebung kontrollieren, aber ich kann meine Gedanken im Kopf kontrollieren und das macht mich dann oft eigentlich so stark in den Situationen.
Bist du da wirklich mit dir alleine und selber, weil ich meine, Bilder von dir gesehen zu haben, wie du mit Kopfhörer slacklinest. Sind die drin als Windschutz oder um dich wirklich abzulenken, zu pushen? Hörst du da dann Slayer oder klassische Klavierkonzerte?
Ist eine super spannende Frage. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang beim Slackline habe ich nie Musik gehört oder sowas und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass beim Highlinen Musik mir so einen ja so einen entspannten oder so einen Komfortbereich schafft, oder? Das ist so, wenn du auf so einer langen Slackline irgendwo in der Luft stehst und deine Freunde weit weg sind von dir, fühlt man sich schon ganz schön allein und man fühlt sich auch ausgesetzt. Und mit dieser Musik hatte ich am Anfang so das Gefühl, mir so eine Umgebung zu schaffen, die ich kenne und wo ich mich besser entspannen kann, wo ich auch so ein ja einfach die Musik mir hilft, in den Flow zu finden und mich auch in einer gewissen Art und Weise vielleicht von dem einen oder anderen Platz ablenkt, wo ich bin. Und deswegen habe ich lange Zeit Musik gehört auf der Highline, habe dann irgendwann damit wieder aufgehört, weil ich mir irgendwann gedacht habe, hey, eigentlich will ich doch da sein und ich will das ja eigentlich voll und ganz erleben und ich will ja eigentlich nicht mich davon ablenken müssen so. Aber das war, glaube ich, so eine gewisse Entwicklungsstufe auch, die ich einfach machen musste, um so entspannt und so gewohnt an die Umgebung zu sein, dass ich dann irgendwann Musik auch wieder weglassen konnte. Und selbst bei ganz, ganz langen Slacklines höre ich tatsächlich immer noch Musik gerne, einfach weil es mich beschäftigt, weil es meinen Kopf beschäftigt hält und es einfach hilft, dass mein Körper sozusagen sein Ding macht und ich mich einfach quasi ablenke damit irgendwo auch. Das ist auch ganz spannend, was für Musik man hört, weil ein guter Spätzle von mir, Friedi Kühne, der schwört auf Psytrance. Und wenn der dann auf so einer langen Highline losläuft und das meistens noch mit Lautsprecher quasi am Körper hat, dann denkt man sich schon so, wie kann der Typ da so ruhig sein? Aber jeder hat so sein Vehikel gefunden, oder wie es funktioniert. Und ein anderer Freund von mir, der hat früher Gospel hören müssen, um überhaupt auf einer Highline seine Angst in den Griff zu bekommen. So. Und irgendwann können die Leute das dann meistens auch ohne diese Musik. Aber es ist schon spannend, einfach was für Dinge einem helfen, sich selber dann zu überwinden. Ja, es gibt auch andere Leute oder andere Freunde von mir, die sich am Anfang immer selbst eingeredet haben, unter mir ist grünes Gras, unter mir ist eine Wiese, unter mir ist grünes Gras. Also dieser Selbstbetrug oder der Versuch sozusagen, sich selber zu manipulieren, ist schon was im Highline extrem essentiell ist. Weil du natürlich am Anfang mit dieser großen Angst konfrontiert bist und irgendeinen Weg finden musst, wie du dich selber beruhigst, wie du dich selber auch von der Angst ablenkst sozusagen. Und irgendwas muss man finden, um das sozusagen zu initiieren. Und da kann Musik manchmal ein gutes Tool sein.
Jetzt haben wir ziemlich lange über so super lange Highlines gesprochen. Du hast aber vorher auch schon gesagt, eigentlich die ganz, ganz langen Dinger, die interessieren dich gerade gar nicht so. Was ist es denn, was dich gerade interessiert?
Ja, wir haben es ja eingangs schon gehabt, dass ich eigentlich so aus dem Klettersport auch komme und was in den letzten Jahren eigentlich immer mehr so meinen Fokus aufgenommen hat, ist halt eben das alpine Highline, also Slackline oder Highline in alpinem Rahmen, wo man erstmal überhaupt an diesen Punkt hinkommen muss, wo man dieses Slackline spannen will. Und es geht beim Highline ja darum, möglichst exponiert zu sein. Und das ist ein bisschen wie beim Klettern, wenn man irgendwie auf einem Turm klettert, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwie an so einem riesigen Massiv an der Wand unterwegs ist und dann kommt man oben wieder im grünen Gras raus und schaut eigentlich genauso aus wie im Tal, wo man gestartet ist. So, es ist irgendwie ein cooles Gefühl für uns Menschen, wenn wir an so einem Gipfel ankommen. Und das ist ja auch was mir wahnsinnig viel Spaß macht, auf so Gipfel hochzuklettern. Nur als Slackliner habe ich halt immer sofort auch im Kopf, wie komme ich von dem Gipfel nochmal weg? Also wie kann ich sozusagen den nächsten Schritt nochmal machen und nochmal weitergehen in diesen Raum zwischen den Gipfeln, wo vielleicht eben auch idealerweise noch nie ein Mensch war. Weil ich sage mal, im Alpinismus ist heutzutage ja schon einfach schwierig, Gipfel zu finden, die noch nicht bestiegen worden sind, die noch quasi nicht erobert worden sind von uns Menschen. Ja. Und da ist es halt für mich irgendwo so der nächste Schritt, dass dieser Bereich zwischen den Gipfeln halt oft noch total ja jungfräulich ist, noch unangetastet ist und man da halt eigentlich noch echte Abenteuer erleben kann. Und für mich ist das Abenteuer aber dann oft sozusagen eigentlich an den Punkt hinzukommen, um dieses Slackline zu spannen. Und da habe ich einfach die letzten Jahre auch gemerkt und gelernt, dass ich das selber machen muss. Also dass ich selber zum Alpinisten werden muss, wenn ich da hinkommen will. Ich habe früher mal so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ja, ich kenne ja einen Alex Huber und so und vielleicht nimmt mich der mal mit auf so einen hohen Gipfel und dann kann ich meine Slackline da spannen. Und irgendwann ist mir auch klar geworden, ja, hey, der Alex hat natürlich eigene Ziele, eigene Träume und vielleicht lassen sich die mal verbinden miteinander, aber meistens halt eher nicht. Und so habe ich irgendwann realisiert, dass wenn ich halt einen Highline am Grand Capucin oder irgendwo spannen will, dann muss ich halt in der Lage sein, da zumindest eine Seite von den beiden sozusagen selber zu klettern. Und das gibt mir aber auch die Möglichkeit, quasi eben wieder mehr Fokus aufs Klettern zu legen, wieder da meine Fähigkeiten auch auszubauen. Und das ist eben das Coolste eigentlich heutzutage, wenn ich schaffe, sozusagen in einem Tag so verschiedene Sportarten zusammenzubringen, oder? Und am Schluss ist meine Wand hochgeklettert, hat oben am Gipfel von einem Turm zum anderen eine Highline gespannt, kann dann noch drüber laufen und vielleicht sogar noch einen Trick einbauen, den man dann zu Hause geübt hat. Und dann hat man eigentlich so viele Dinge in einen Tag gepackt, dass es einfach ja wahnsinnig genial ist.
Ja, du hast den Grand Capucin angesprochen. Das war jetzt ein Projekt, oder? An dem ihr länger gefeilt habt.
Ist immer noch ein Projekt, ja. Also ist tatsächlich, das war so ein Ziel, was ich mir schon vor ein paar Jahren eigentlich gesetzt habe. Als wir 2021 waren wir an den Seven Summits der Alpen, waren wir auch im Mont Blanc unterwegs zum Slacklinen. Und da habe ich mich eigentlich zum ersten Mal so richtig mit der Chamonix-Gegend so auseinandergesetzt, habe mir diese ganzen Berge dort angeschaut. Und der Grand Capucin kam dann halt einfach natürlich auch dazu, weil es einfach ein wahnsinnig imposante Felswand oder Felsturm eigentlich auch ist und gilt ja auch als einer der schwersten Gipfel der Alpen so, weil einfach der Normalweg hoch irgendwie im siebten Schwierigkeitsgrad ist und eine 450 Meter Treadwand sozusagen da auf einen wartet, wo man sich selber absichern muss, was für mich alles damals halt schon noch ziemlich außerhalb meiner Komfortzone lag so. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, boah, das ist so ein cooler Turm und ey, wie cool wäre das, wenn du da eine Slackline noch quasi laufen könntest mit dem Blick auf diesen Turm vor dem Val de Blanche. Und also das war da einfach so ein bisschen in mir alles getriggert, was man da sozusagen so zusammen erleben könnte. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, machen wir das doch und das ist doch eine super Vorbereitung, habe ich mir gedacht, weil im Hinterkopf hatte ich auch schon den Gedanken, mal vielleicht so nach Pakistan zu gehen, an den Trungo Towers oder sowas was zu machen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt machen wir das mal in Chamonix und wenn das klappt, dann machen wir nächstes Jahr Trungo Tower. Und dann haben wir da 2022 probiert, den Grand Capucin zu machen und wir sind auf den Grand Capucin auch hochgekommen, aber die andere Seite, der Clocher, auf den wir auch müssen, um da eine Highline zu spannen, da sind wir nicht hochgekommen. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, okay, kommen wir nächstes Jahr wieder, sind 2023 wieder hingegangen mit einem besseren Plan, hatten irgendwie auch dann vor, schwere Routen zu klettern, damit wir aber einfach senkrechtere Felspassagen einfach haben, weil wir müssen auch ganz viel Material hochbringen. Und das geht halt dann einfach im senkrechten Fels deutlich leichter, als wenn man so durch Vierergelände irgendwie verblockt dann einen 100 Liter Hallback schleifen soll. Und ja, sind wir letztes Jahr wieder hingegangen und haben es wieder nicht geschafft, auf den Clocher hochzukommen. Und jetzt sind wir schon zweimal quasi an dieser Highline, an dieser Idee gescheitert so. Und ich habe jedes Mal aber sau viel dazugelernt. Und ich habe jedes Mal auch begriffen, hey, der Gedanke vor 3 Jahren, jetzt können wir auch zu den Trango-Türmen zu gehen, war einfach halt völlig utopisch. Und ich habe einfach gecheckt, hey, da sind noch so viele Dinge, die ich als Alpinist erstmal lernen muss. Und da gibt's noch so viel, wo wir uns weiterentwickeln müssen, wo wir einfach besser werden müssen, auch als Team. Und so haben wir eigentlich jetzt dieses Jahr wieder vor, zum Grand Capucin zu gehen und aller guten Dinge sind 3, sagt man ja, also vielleicht schaffen wir es dann diesen Sommer.
Ich muss euch einmal kurz unterbrechen. Der Michi fragt's nicht und du erzählst es nicht freiwillig. Wie kommt die Line von A nach B? Ich muss sie an A festmachen, um sie dann an B festzutackern. Wie kommt die nach B?
Ja, das ist eine super, super wichtige Frage. Ist auch oft eine sehr große Herausforderung. Früher, bei so kurzen Slacklines, haben wir tatsächlich oft einfach so einen Wurfsack mit einer Schnur rübergeworfen.
Genau, ich erinnere mich an Pfeil- und Bogen-Videos, genau. Auch noch an der westlichen Zinne oder sowas noch.
Das ja, wir haben dann genau eine Zeit lang auch Pfeil und Bogen, Angelrute, Armbrust, alles Mögliche benutzt, um irgendwie sozusagen so eine Angelschnur meistens von A nach B zu bekommen. Ich sag mal, ab 100 Meter Länge funktioniert das meiste davon nicht mehr. Und irgendwann ist uns dann aber auch die Technik sozusagen entgegengekommen und heutzutage gibt es ja sehr leichte und sehr kräftige Drohnen und wir fliegen dann oft tatsächlich eine Angelschnur mit einer Drohne von A nach B. Ich finde, es ist nicht mehr so ästhetisch wie der Pfeil und Bogen, aber es funktioniert und für uns ist natürlich wichtig, diese Verbindung irgendwie hinzubekommen und gerade bei langen Slacklines ist es oft der einzige Weg, dann wirklich durch die Luft so eine Verbindung erstmal herzustellen, eine Angelschnur rüberzubringen, an der zieht man dann eine Rebschnur, seine Kletterseile oder sowas hinterher und dann die Slackline über diese Gaps sozusagen und dann kann man die spannen, aber nichtsdestotrotz muss man halt auf beide Seiten erstmal hinkommen und das ist halt oft bei diesen alpinen Projekten eigentlich genau die große Herausforderung, dass man nicht nur einen Gipfel klettern muss, sondern man muss zwei Gipfel quasi parallel klettern und wenn nur eine Seilschaft es nicht schafft, auf den Gipfel zu kommen, gibt es auch keine Highline. Und genauso ging es uns eigentlich letztes Jahr im Gran Corpusar, da haben wir auch oben bivakiert, wir hatten alles Material am Gipfel und früh morgens, als wir dann eigentlich quasi nur darauf gewartet haben, dass die anderen auf dem Clocher ankommen, kam dann der Anruf, ja, wir schaffen es nicht zum Gipfel und wir hatten beste Wetterbedingungen, kein Wind da oben, Sonnenschein, alles genau ideal, wie man sich's vorstellt und haben dann einfach bei den besten Bedingungen mit dem ganzen Material wieder abgeseilt, weil einfach keine Chance war, dieses Slackline zu spannen und das gehört halt auch dazu bei den Projekten, dass man wirklich ja, das Gefühl hat, schon geschafft zu haben, aber dann halt trotzdem quasi wieder nach Hause geht und erst im nächsten Jahr wieder anrücken kann, weil sich das Zeitfenster bei solchen Projekten halt auch irgendwie relativ schnell wieder schließt und man halt einfach nicht zu allen Jahreszeiten das machen kann und vor allem einfach auch ein paar Leute dazu braucht, die einfach fähig sind und die auch nicht das ganze Jahr über verfügbar sind, weil die meisten haben halt doch auch noch einen normalen Job und haben nicht wie ich sozusagen ihre ganze Zeit für diesen Sport zur Verfügung.
Ja, und du kannst einfach auch nicht ewig auf diesen Gipfeln rumsitzen, oder?
Genau, ja, also das kommt natürlich dazu. Also in dem Fall wäre es jetzt auch keine Option gewesen, einfach noch irgendwie zwei Tage zu warten, sondern da war es natürlich schon auch so, dass im Wetterbericht dann spätestens am nächsten Tag wieder Gewitter gedroht haben, es tatsächlich am Abend sogar auch schon gewittert hat und man da nicht ewig rumhocken kann. Man hat natürlich auch nicht die Ressourcen, um da oben rumzuhocken. Also man kann ja nicht beliebig viel Wasser mit hochnehmen oder auch essen. Deswegen, wie gesagt, man hat einfach sehr begrenzt Zeit dafür und da müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen, dass sowas funktionieren kann. Und dafür gehört eine ordentliche Vorbereitung, die richtigen Fähigkeiten auf jeden Fall dazu, aber am Schluss ist es halt einfach manchmal auch einfach Glück. Und wenn einem das Glück dann im entscheidenden Moment fehlt, muss man einfach auch ehrlich zu sich selber sein und einfach auch frühzeitig die Reißlinie ziehen und sagen, hey, gut, dann klappt's nicht, dann gehen wir wieder runter, weil das Wichtigste ist natürlich, dass niemandem was passiert, dass wir einfach sicher im Tal wieder ankommen und das muss man halt auch irgendwann mal lernen, dass quasi dann umkehren oder einfach auch was abbrechen sozusagen einfach auch ein essentieller Bestandteil davon ist, dass man es überhaupt nochmal versuchen kann.
Jetzt ist es ja neben der menschlichen Komponente ja wahrscheinlich auch jegliches Projekt eine Wahnsinnsorganisationsschlacht, oder? Also jetzt haben wir schon gelernt, Material wild, Wind wild, alles, Aufstieg, Abstieg, Befestigung. So, wenn ich jetzt aber an eins deiner Projekte allein nur mal denke, nur Wendelstein. Jetzt sind wir ja in Bayern nicht gerade bekannt für einfache Bürokratie. So, aber das musst du doch bestimmt irgendwo auch überall beantragen. Jeder guckt dich an wie ein Auto und das muss ja wahrscheinlich alles genehmigt sein oder macht man das einfach und hofft?
Ja, also sagen wir mal, früher haben wir schon viel gemacht und dann immer gesagt, es ist leichter, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Das trifft auch immer noch zu, aber ab einer gewissen Größe von Projekten kann man das nicht mehr machen. Also auch aufgrund der Verantwortung, die man für andere Leute hat, weil natürlich gerade eine längere Slackline im exponierten alpinen Rahmen auch immer ein Luftfahrtshindernis ist. Und da könnte natürlich ein Paraglider reinfliegen, da kann aber auch ein Rettungshubschrauber reinfliegen. Und dementsprechend muss man dann schon einfach auch gucken, dass die Leute Bescheid wissen. Und deswegen muss man längere Highlines vor allem im Alpenraum, natürlich anmelden. Die müssen auch entsprechend markiert werden. Da muss man irgendwie Bojen aufhängen. Man muss auch eine Markierungsleine oft spannen, parallel dazu. Man muss es aber eben vor allem auch eine Genehmigung dafür bekommen beim Luftfahrtamt. Und das ist tatsächlich auch bei vielen von den Slacklines, die wir so machen, echt eine große Hürde inzwischen geworden. Weil die ersten Male, als ich da eben versucht habe, zum Beispiel am Wendelstein, da spielst du, glaube ich, auch drauf an, die längste Highline Deutschlands aufzubauen, eine 500-Meter-Leine, da bin ich eigentlich schon am Grundstückseigentümer gescheitert. Das waren die Bayerischen Staatsforsten. Und als ich den angerufen hatte, hat er zu mir gesagt, ne, das machen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht, das brauchen wir nicht. Und da hatte ich dann auch nicht mehr viel mit ihm zu reden. Und ich habe dann im Grunde genommen tatsächlich das Einzige gemacht, was hilft. Ich habe gewartet, bis irgendwann jemand anders verantwortlich war. Und dann habe ich einfach nochmal gefragt. Und das war dann ein paar Jahre später und diesmal bin ich dann ein bisschen auf mehr Entgegenkommen gestoßen und die haben dann gesagt, ja, das klingt ja ganz cool und das klingt ja spannend, da können wir mal drüber reden. Und am Ende des Tages waren es aber dann wirklich die Grundstücksbesitzer, die du fragen musstest, das war die Bergbahn, die mit einbezogen werden musste, das waren die Gemeinden, in dem Fall tatsächlich sogar auch zwei Gemeinden, die mit einbezogen werden mussten, das Luftfahrtamt Südbayern musste zustimmen und die Umwelt, Naturbehörde musste natürlich auch noch ihr Okay geben, dass wir da quasi keinen Schaden verursachen. Und manchmal kommt man sich dann schon ein bisschen verrückt vor, weil man ja oft auch an Orten ist, wo jeder Wanderer hinlaufen kann, wo auch Kletterer unterwegs sind oder wo jeder Pilzesammler sozusagen quer durchs Gestrüpp stürmt. Und wenn wir dann eine Slackline spannen wollen dort, dann schaut sich der Naturschutz ganz genau hin, sozusagen, wo wir da jetzt langlaufen und was wir da machen. Was ja auch nicht falsch ist, aber was manchmal schon auch so ein bisschen, wo man sich denkt, so ja, ein bisschen eine Schikane ist. Aber es ist halt einfach, gehört bei uns dazu. Und es ist wichtig, dass wir einfach auch bei uns in den Alpen vor allem, wo so viel los ist, auch einfach ein bisschen im Blick behalten, dass sozusagen keine Zerstörung sinnloserweise gemacht wird, weil es ist schon genug kaputt gemacht worden. Und deswegen gehört es dazu, dass das einfach auch Regeln entsprechen muss. Und ich bin da niemand, der sich darüber hinwegsetzt, beziehungsweise einfach nicht mein Stil, sowas illegalerweise zu machen, sondern ich will schon, dass es, wenn wir das machen, einfach für alle passt. Aber dieser Weg ist in Deutschland oft einfach ein sehr, sehr langer und sehr, sehr steiniger Weg. Und manche Projekte werden dementsprechend auch nie realisiert werden, weil man dafür einfach in dem Verhältnis von Aufwand sozusagen keine Genehmigung dafür bekommen kann.
Lass uns kurz eine Komponente noch anreißen. Du hältst jetzt auch relativ viele Vorträge, oder? In Firmen. Finde ich spannend. Wo spannst du da deine Slackline in so einem Vortragsraum?
Ja, tatsächlich spanne ich oft eine Slackline in Vortragsräumen und zwar helfen mir da meistens die Teilnehmer dabei. Und zwar habe ich so ein Konzept, das heißt Human Powered Slackline und das ist im Grunde genommen, kann man sich vorstellen, wie Tauziehen. Man bildet also zwei so Grüppchen von so 5 bis 6 Leuten und die greifen dann in so Schlaufen, die ich an so einer Slackline angebracht habe. Die Vordersten nehmen die Slackline über die Schulter und dann spannen die quasi einfach mit Körperkraft diese Slackline und ich kann dann in der Mitte mal kurz drauf balancieren. Also meistens geht das nur ein paar Minuten, aber das reicht ja auch, um zu zeigen, was vor allem einfach so eine Gruppe von Menschen gemeinsam schaffen kann. Weil irgendwie hält das jeder für unmöglich, dass so eine Slackline gespannt wird, einfach nur dadurch, dass 5 Leute anziehen. Aber es funktioniert. Und es ist für mich selber schon auch immer noch so ein kleines Wunder, dass das funktioniert. Und ich habe am Anfang war ich da auch sehr skeptisch, ob das mit Leuten funktionieren kann, die keine Ahnung haben, was sie da machen. Und die ersten Male, wo ich das dann mit so Managern oder so gemacht habe, da war ich selber, glaube ich, aufgeregter als alle außen rum, weil ich mir gedacht habe, so, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut so. Aber es hat jedes Mal funktioniert bisher. Und es ist echt ein cooles Gefühl, wenn man am Ende von seinem Vortrag dann mit den Teilnehmern einfach noch was gemeinsam machen kann. Und wenn alle gemeinsam sehen, was passiert, wenn sozusagen man gemeinsam an so einem Strang zieht, es macht nicht jeder das Gleiche, jeder hat eine andere Aufgabe, es ziehen auch nicht alle in die gleiche Richtung. Also man braucht schon auch so eine gewisse Spannung, die da entsteht, aber am Schluss kann dann halt einer drauf schweben und irgendwie was erreichen, was eigentlich keiner für möglich gehalten hat vorher. Und das ist schon immer ein cooles Symbolbild, auch als Abschluss für so einen Vortrag. Aber schlussendlich ist es einfach total spannend für mich, an was für Menschen man damit auch kommt, wenn man jetzt sozusagen seinen Sport, seine Leidenschaft, seine Erkenntnisse auch irgendwo dann bei so Vorträgen teilen darf.
Aber vermutlich braucht es auch einen guten Slackliner, oder?
Ja, das kann zugegebenermaßen nicht jeder auf so einer Slackline zu balancieren. Das ist auch relativ wackelig, weil die Leute meistens nicht so konstant ziehen, sondern es geht dann auch immer so hoch und runter. Aber ich kenne das ja von langen Slacklines, wenn der Wind reinfährt und ich brauche ja auch meine kleine Challenge jeden Tag. Und deswegen ist es für mich auch immer ganz cool dann, weil es schon eine Herausforderung ist, auf so einer Slackline auch zu balancieren. Aber bisher ist noch jedes Mal geklappt. Toi, toi, toi.
Das ist so witzig, wenn du ruhst echt so ein bisschen sehr in dir, gibst selber Motivations-, Angstbewältigungsvorträge, Kurse, musst bei Highlines, hohen Projekten wirklich mit dir selbst eins sein. Die andere Seite von dir ist aber auch dann das Freestyle-Rumhüpf, sorry, Äffchen auf der Line, wo man dann sagt, wenn man das dann wieder sieht, das hat ja dann, also mit Ruhe hat es ja mal gar nichts zu tun, von du hüpfst auf deinem Hintern auf dem Ding, machst einen Handstand und springst in die Tiefe, um dich wieder drauf katapultieren zu lassen.
Ja, es hat eigentlich...
Ist das der Ausgleich?
Ja, es ist in einer gewissen Art und Weise ist es einfach so, das Feld der Kreativität, was ich auch brauche, Neues zu probieren. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt zum Highline gekommen bin, weil es mich so fasziniert hat, eben immer wieder quasi so was zu machen, was man für unmöglich hält. Und das ist eigentlich bei jedem Trick so, dass man sich am Anfang denkt oder bei jeder Idee, die man da hat, denkt man sich immer am Anfang, boah, das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Und dann probierst du es 10 Mal und stellst fest, es geht wirklich nicht, und dann probierst du es 20 Mal und hast vielleicht eine Idee, wie es funktionieren könnte. Und dann probierst du es 100 Mal und bist dir dann langsam sicher, dass es klappen könnte, und nach dem 1000. Mal klappt es dann. Und dann, wenn du es noch 10.000 Mal machst, dann kannst du es auch jedes Mal. Und das ist schon faszinierend, jetzt auch zu sehen, zum Beispiel in den letzten Monaten habe ich wieder relativ viel Zeit in das Highline Freestyle gesteckt, wo es eben auch so um Tricks geht, und habe da jetzt in 3-4 Monaten einfach auch wieder mein Level so weit nach oben gebracht, wo ich eigentlich davor gedacht habe, hey, ich bin fertig mit dem Sport, also ich bin da zu alt für, ich kann das nicht mehr machen. Und ich war wirklich eigentlich so selber, bin ich so ein bisschen in diese Falle getreten, dass man sich denkt, das kann ich jetzt nicht mehr, das ist alles zu krass für mich, das ist zu viel. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, aber ich habe eigentlich trotzdem Bock, das zu machen. Also unabhängig davon, ob ich es schaffen kann oder nicht, es macht ja eigentlich schon Spaß. Und dann habe ich eigentlich Anfang des Jahres wieder ziemlich viel Motivation dafür schöpfen können und jetzt eigentlich in 3 Monaten mir wieder selbst bewiesen, es ist halt nie zu spät und es geht immer noch viel, viel mehr, als du denkst, das geht. Und wenn es dir Spaß macht, dann kommst du auch weiter. Und es ist einfach nur wichtig, sozusagen auch diese Motivation zu behalten oder wiederzufinden. Und manchmal muss man dafür auch Pause machen. Für mich war es beim Freestyle einfach auch wichtig, jetzt mal 2-3 Jahre wirklich fast nichts zu machen in dem Bereich, bis einfach diese Motivation wieder da war. Und dann geht's auch wieder weiter. Aber es hilft halt nichts, sich darüber zu prügeln und einfach immer nur weiterzumachen, wenn man meint zu müssen. Dann macht man sich im Endeffekt, verleidet man sich damit, das Ding. Es ist einfach wichtig, dass man den Spaß daran erhält. Und manchmal muss man auch Pause machen oder einen Schritt zurück machen, um den Spaß wiederzufinden. Und das ist schon auch das Essentiellste eigentlich bei dem Sport, dass man sich immer wieder weiterentwickelt, dass man immer wieder was Neues probieren kann und dass man aber am Schluss halt einfach immer Spaß hat. Und ich würde jetzt tatsächlich auch nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, gar nicht sagen, dass das nichts mit Ruhe zu tun hat. Weil beim Freestyle ist zwar alles in Bewegung, man macht wahnsinnig spektakuläre Saltos und Tricks, aber am Schluss versucht man ja wieder quasi die Balance zu gewinnen und wieder ruhig zu stehen. Und der Trick ist erst geschafft, wenn man am Schluss wieder voll im Balance ist. Und das ist eigentlich so das Coole daran, dass man sich in so Positionen oder Situationen bringt, wo alles total verrückt in Bewegung ist, und am Schluss hat man wieder alles unter Kontrolle. Und deswegen hat das eigentlich schon sehr viel damit zu tun, was man auf der Slackline so auch lernt, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Weil es ist eben nicht so wie auf dem Drahtseil, dass alles in permanenter Statik und perfekter Balance ist, sondern es geht eben darum, sich selber aus Balance zu bringen und danach aber wieder zurückzukommen zu seiner eigenen Ruhe. Und das gibt einem dann auch die Stärke, in egal welcher Lebenssituation oder auch egal welcher Situation am Berg, sich immer wieder auf seine Ruhe innerlich zu besinnen und einfach eine klare und sinnvolle Entscheidung auch treffen zu können.
Das ist wahrscheinlich auch diese Ruhe, warum es in Anführungszeichen so lange gedauert hat, bis es einen Handstand auf der Slackline gab, oder? Weil gesprungen und gezwirbelt und gedreht wurde relativ schnell, weil wir uns im Vorfeld, mich und ich, ja, auch diverse Videos angucken, und gesagt haben, ja klar, gibt nach, bounce, da liegt das Hüpfen als erstes vielleicht auf der Hand. Und jetzt der Handstand ist ja noch relativ neu.
Ja, so neu ist er nicht tatsächlich, aber dass es klappt, ist neu. Oder so. Also es ist ganz spannend, weil es gibt auf der Welt echt nur ungefähr 2, vielleicht 3 Leute, die auf Slacklines oder vor allem Highlines auch Handstand können. Und eigentlich so der Einzige, der es auch neben mir richtig gut macht, ist der Sam Vollery. Der kann es so noch ein bisschen besser als ich, würde ich sagen. Und der hat damit vor ungefähr 9 Jahren schon angefangen. Und als der angefangen hat, für einen Handstand zu trainieren, habe ich halt mit ihm, ein guter Kumpel von mir, hat er mir das erzählt, der probiert jetzt einen Handstand auf einer Slackline, habe ich gesagt, du bist vollkommen bescheuert, das kann doch nicht funktionieren. Und dann habe ich ihn das machen lassen und habe mir gedacht, das wird nie was. Und dann habe ich ein halbes Jahr später, habe ich so seine ersten kleinen Fortschritte gesehen und es war noch nix, also keine Sekunde. Aber es hat halt so ausgesehen und ich habe mir gedacht, so im Vergleich zu von einem halben Jahr, habe ich mir gedacht, fuck, das ist gar nicht so schlecht. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn der das jetzt schafft, und er hat es dann geschafft, habe ich mir gedacht, dann muss ich das auch machen. Weil es einfach so eine verrückte Idee ist, quasi nicht nur auf seinen Füßen zu stehen, sondern auf seinen Händen auf das Leckern zu balancieren. Und das Allerverrückteste daran ist eigentlich, dass man quasi gezwungen ist, nach unten zu schauen. Und im Gegensatz dazu, wo man auf das Slackline steht und auf den Fixpunkt schaut, nach vorne schaut, kann man die Höhe noch einigermaßen ausblenden. Aber im Handstand, wenn du quasi, ich habe zum Beispiel auf einer Highline in der Eiger Nordwand vom Eiger Mushroom Pilz einen Handstand gemacht, da schaust du einfach diese Nordwand runter. Und du versuchst halt verzweifelt, dir einen neuen Fixpunkt zu suchen, aber es gibt einfach keinen, außer diesen riesen Abgrund. Und das war einer der wenigen Momente, wo ich in den letzten Jahren wirklich mal wieder Angst hatte beim Highline. Und wo ich wirklich wieder gecheckt habe, so, wow, das ist richtig krass, wo du bist. Und das ist ganz spannend, weil man versucht eigentlich immer wieder dieses Gefühl zu erzeugen, oder ich versuche immer wieder dieses Gefühl zu erzeugen, was ich ganz am Anfang beim Highline hatte. Das Gefühl von vollkommener Überforderung und das Gefühl, quasi hier überhaupt nicht hinzugehören, es aber dann trotzdem schaffen zu können. Und der Handstand ist eigentlich so das beste Vehikel für mich, in letzter Zeit genau dieses Gefühl wiederherzustellen, weil ich auf einmal auf Slacklines, auf denen ich mich auf Füßen sehr wohl fühle, sobald ich in diese Position gehe, mein Gewicht auf die Hände zu schieben, mir denke, oh mein Gott. Und wenn es dann klappt, ist es halt einfach das coolste Gefühl, was es gibt, weil man einfach halt wieder eine große Grenze überschritten hat. Und ja, es ist auch einfach ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man dann ein paar Sekunden so auf seinen Händen stehend auf der Slackline quasi das Gleichgewicht findet. Und ist einfach eine neue Challenge, die inzwischen auch ganz gut klappt.
Und das nächste Ziel ist, diesen Handstand auf der Highline am Gros Capusat zu machen.
Ja, ich habe tatsächlich im Hinterkopf genau das zu machen. Also natürlich geht's primär mal darum, diese Slackline zu laufen. Also wir reden da auch beim Gros Capusat über eine 250 Meter lange Slackline auf fast 4000 Meter Höhe. Und das ist natürlich schon auch alles irgendwie gar nicht so einfach, die überhaupt zu laufen. Aber innerlich wäre natürlich schon mein größter Wunsch, sozusagen mitten auf dieser Slackline dann noch einen Handstand zu machen. Und letztes Jahr, als wir dort waren, konnten wir auch eine Slackline am Don de Jean machen. Da habe ich den ersten Handstand über 4000 Meter auf einer Slackline geschafft und deswegen weiß ich, dass es grundsätzlich wahrscheinlich schon gehen könnte, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Handstand auf einer 250 Meter Slackline geschafft und es sind nur noch wenige Wochen, bis wir dann wieder zum Gran Capusat aufbrechen, deswegen bin ich sehr gespannt, aber es wird auf jeden Fall eine neue Erfahrung werden und ich bin gespannt, ob es klappen kann.
Gibt es weitere Projekte in der Pipeline, wo du sagst, ja, das und das steht noch an, weil, wie gesagt, deine abgehakte Liste ist ja gefühlt endlos, längste über den Fluss, die tiefste mit Augenbinde, die höchste.
Ja, ich durfte schon viel machen in den letzten Jahren im Slackline-Sport und es liegt auch ein bisschen daran, dass der Sport einfach noch so jung ist, dass man noch so viele Möglichkeiten hatte, sich auch neue Dinge auszudenken und das ist ja auch das, was mich daran fasziniert, dass man ihn mitprägen darf, dass man eben Rekorde überhaupt aufstellen kann und dass da noch so viel möglich ist und ich habe schon auch viele Ideen, die ich gern umsetzen möchte, eben vieles auch im alpinen Rahmen, wo man vielleicht von außen gar nicht so genau versteht, warum das jetzt so besonders oder so schwer ist. Man kann sich beim Gran Capusat natürlich auch von außen fragen, warum ist das jetzt so viel anders, aber da liegt halt für mich die Challenge drin, eben diese 400 Meter Granitwand mit dem ganzen Equipment überhaupt zu klettern. Und dass alles zusammenkommt, dass man auch die Leute dafür hat. Ich meine, viele Profi-Kletterer haben schon Probleme, einen Seilpartner zu finden, mit dem sie gewisse Touren angehen können. Bei uns ist halt so, ich brauche nicht nur einen Seilpartner, sondern ich brauche halt mindestens irgendwie 3 bis 4 Leute, die die Kletterfähigkeiten mitbringen, da hochzukommen, die aber auch wissen, wie man eine Highline in so einer Umgebung aufbaut. Und von solchen Leuten gibt's halt auch nur eine Handvoll auf der Welt, so die das wirklich gut können. Und die alle dann auch noch zusammenzubringen, zum selben Termin, zum selben Zeitpunkt dann auch gemeinsam diese Idee umzusetzen, ist oft schon auch eine große Herausforderung dabei. Und deswegen ist es schon immer spannend, wie viele verschiedene Komponenten oft unsichtbar sind am Schluss, die aber eigentlich voll entscheidend sind, ob man seinen eigenen Traum umsetzen kann oder nicht.
Cool. Hey, Lukas, ich glaube, wir könnten noch ewig reden. Vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben. Ich glaube, jetzt kommen wir mal schon langsam zu den Schlussfragen, oder Rainer?
Ungern, aber okay.
Was wollt ihr noch wissen?
Ja, also vieles, von dir wollen wir natürlich unbedingt, ich finde, beim Slacklinen, da hat man so viel Zeug, oder, dass man, an das man denken muss. Und wenn dann da oben irgendwie leider, keine Ahnung, die Drohne fehlt auf dem Gros Capusat, um die Angelschnur darüber zu bringen, dann hat man ein Problem. Wir wollen natürlich von dir wissen, hast du irgendeinen Packtipp für uns?
So mein Packtipp ist tatsächlich, dass man auf jeden Fall halt im Kopf behält, zu welchem Zeitpunkt man welches Drum braucht und man dementsprechend halt den Rucksack so packt, dass man quasi in der Reihenfolge des Projekts dann quasi auch immer an das von oben rankommt, was man braucht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist die allerbeste Idee, einfach einen Rucksack zu haben, den man hinten aufmachen kann. Weil alle Planung eigentlich immer durch die Realität quasi konterkariert wird und es meistens nie so abläuft, wie man sich's vorgestellt hat. Und deswegen ist eigentlich immer am allerbesten, wenn man gleichzeitig an alles im Rucksack rankommt. Und deswegen habe ich am liebsten Rucksäcke, die man irgendwo aufmachen kann, weil dann ist es eigentlich in Anführungsstrichen schon fast egal, wie man packt.
Sehr gut. Ich hoffe wirklich, dass wir mit unserem Gespräch, mit dieser Folge so ein paar Leute vielleicht auch zum Slacklinen motivieren können oder konnten. Gibt's deinerseits irgendeinen Tipp, wo du sagst, du ganz klar bei mir einen Kurs buchen, das ist der Tipp. Oder wenn man sagt, hey, das ist ein typischer Anfängerfehler, vermeidet den oder macht's das, macht's dies. Gibt's was vom Profi für den Mensch?
Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp beim Slackline ist quasi nicht aufzugeben. Und am Anfang ist es einfach wahnsinnig schwierig, die Balance auf der Slackline zu finden. Und das ist für jeden möglich, wenn er lang genug trainiert und lang genug dran bleibt. Und es klingt immer so ein bisschen, so ein bisschen nach so einem, kein wirklichem Tipp, aber der Tipp ist wirklich halt, mach's nicht nur einmal, sondern mach's halt 100 Mal. Und dann klappt's. Und klar kann man jetzt noch sagen, es ist deutlich leichter, in einem Kurs Slackline zu lernen, als selber zu lernen. Macht sicherlich Sinn. Es gibt inzwischen auch super viel Vereine, wo man sozusagen einfach auch mit Gleichgesinnten zusammenkommen kann. Und Slackline macht schlussendlich natürlich in der Gruppe immer viel mehr Spaß und immer viel mehr Sinn. Deswegen würde ich schon auch allen empfehlen, das nicht nur alleine im Garten zu trainieren, sondern sich ein paar Freunde zu suchen und das gemeinsam anzupacken.
Ja, und dann haben wir jetzt gelernt, dass du wirklich eine ganze Menge schon erlebt hast. Ziemlich viele unterschiedliche Slacklines, Highlines, tolle Bergerlebnisse. Und uns interessiert natürlich, gibt's eine, die besonders raussticht und die irgendwie besonders wertvoll ist für dich?
Die eine, ja. Ich habe immer früher echt Probleme gehabt, die Frage zu beantworten, aber irgendwann ist mir eigentlich klar geworden, dass es schon eine Slackline gibt, die oder eine Highline gibt, die am meisten Spuren in meinem Kopf hinterlassen hat. Und das war die Highline an den Victoria-Wasserfällen in Zimbabwe. Und es war eigentlich 2014, habe ich das mit dem Reinhard Kleindl zusammen machen dürfen, waren wir die Ersten, die dort quasi diesen Wasserfall überquert haben auf einer 100 Meter langen Slackline. Und es ist der größte Wasserfall der Erde, ist ein wahnsinnig krasser Ort inmitten Afrikas, für mich auch eine ganz andere Landschaft als sonst gewesen. Und dieser Lauf ist sicherlich am meisten in meinem Kopf geblieben und umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass ich diese einmalig geglaubte Erfahrung tatsächlich letztes Jahr nochmal machen durfte und diesmal zusammen mit meiner Freundin, mit der Antonia, nochmal nach Zimbabwe bin für eine Fernsehaufzeichnung diese Slackline nochmal aufbauen durfte und jetzt quasi dann fast 10 Jahre später eigentlich diese Line nochmal laufen durfte und ich kann sagen, es war immer noch genauso großartig wie 2014. Es ist vor allem deswegen so besonders, weil dort durch die Wasserfälle einfach quasi so eine Gischt in der Luft ist. Und wenn du mitten über diesem Canyon stehst, hast du so einen kreisrunden Regenbogen, den du unter dir siehst und den du eigentlich quasi nur aus dieser Luftperspektive sehen kannst. Und da kommt einem schon so vor, als ob dieses Naturwunder quasi nur für einen dort quasi aufgebaut worden ist. So. Und das ist so ein Moment, der einfach für mich so krass in Erinnerung geblieben ist, wenn man da mittendrin steht, diesen riesigen Wasserfall auf der einen Seite runterfallen hat, aber eben diesen kreisrunden 100 Meter Durchmesser den Regenbogen unter sich hat. Das war einfach schon sowas, was sich in meinen Kopf eingebrannt hat und wo ich sagen kann, das war sicherlich eine der schönsten Erlebnisse ever.
Hammer.
Das klingt beeindruckend. Aber weißt du was? Vielleicht machst du das noch ein drittes Mal und machst da dann genau noch den Handstand, weil wenn du da noch auf den Wasserfall runterschaust, das haut dir den Schalter raus. Das verspreche ich dir.
Ich habe es tatsächlich probiert, als wir letztes Jahr dort waren.
Ja, natürlich.
Und es hat funktioniert, aber noch nicht so lange, dass ich mir diesen Regenbogen hätte wirklich in Ruhe anschauen können. Deswegen, ja, wer weiß, vielleicht gibt's auch noch mal ein drittes Mal, aber wir werden es sehen.
Ich sehe schon. Wenn du da Hilfe brauchst, ruf mich an. Irgendwie da bin ich dabei. Lukas, vielen lieben Dank für diese Folge, für das Gespräch, für den Einblick Slackline. Ich habe viel gelernt, ich habe viel verstanden jetzt. Danke dir und alles Gute für deine weiteren Projekte.
Ja, vielen Dank euch für die tollen Fragen und die nette Zeit zusammen. Vielen
Lukas, Dank. Danke.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.